SharePoint Podcast. Das auditive Update für den engagierten SharePoint-Anwender. Themen, Trends, Tipps, Tricks, Talk. Am Mikrofon Michael Greth. Hallo und herzlich willkommen beim SharePoint Podcast zur Sonderausgabe des SharePoint Podcasts. Wir gehen heute in die vierte Runde unserer Mitschnitte vom SharePoint Community Camp vom 24. bis 25.04.2008 in Berlin. Und heute bin ich mal wieder an der Reihe und hatte einen Vortrag zum Thema Datenansichten mit SharePoint Designer. Das Ganze dauert fast 90 Minuten und dazu wünsche ich wie immer informative, gute Unterhaltung.
Einen wunderschönen guten Morgen allerseits. Heute zweiter Tag vom SharePoint Community Camp. Wir haben vier Themen. Das erste steht schon hier an der Leinwand. SharePoint Designer Datenansichten. Das ist das erste, was wir heute Morgen machen werden. Uns ein bisschen mit dem SharePoint Designer beschäftigen und uns mal anschauen, was man da gerade auch mit externen Daten machen kann. Dann Fabian im zweiten Track heute Vormittag zum Thema Design und Anpassung. Der Daniel ist gestern Abend ja auch noch gekommen, macht dann nach dem Mittag Workflow und zum Abschluss schauen wir uns dann nochmal Web-Content-Management an und ein paar Dinge, was man mit dem Thema Web-Content-Management und SharePoint machen kann. Das ist unsere Agenda für heute. Ja, und ich möchte mit dem SharePoint-Designer-Thema starten. Überblick, je nachdem, wie weit wir kommen. Zunächst gebe ich Ihnen mal einen Überblick über dem das Thema, was ist eigentlich der SharePoint Designer, wofür ist er gemacht, was kann ich damit für Aufgaben lösen. Stichwort wird dort sein No-Code-Lösungen. Also der SharePoint Designer und der Vortrag wendet sich an alle, die nicht programmieren können oder wollen und trotzdem nette Sachen auf der SharePoint-Plattform machen möchten, die über die reine Browser-Erweiterung hinausgehen. Aus den vielfältigen Funktionen des SharePoint Designers werden wir uns das Thema Datenquellen und Datenansichten ziehen. Das heißt, wie kann ich mit Daten im SharePoint Designer arbeiten? Und dazu habe ich mehrere Demos zusammengebaut. Einmal Listen zusammenfassen, Datenvisualisierung. Wir werden das Thema SharePoint Live auffassen und hoffen, dass wir all diese Themen schaffen werden. Wer von Ihnen arbeitet denn schon mit dem SharePoint Designer? Mal Hände hoch. 2, 3. Das ist ja super. Schon mehr als bei jeder anderen Veranstaltung, aber so langsam hat sie das auch durchgepackt. Ja, wofür ist der SharePoint Designer gebaut? Es ist ein Office-Produkt, eigentlich heißt er auch Office SharePoint Designer. Ihn gibt es in keiner Suite mit zu kaufen, das ist immer ein Einzelprodukt, was man kaufen muss. Und er ist dazu gedacht, SharePoint-Sites anzupassen und zu administrieren. Es ist das Tool, mit dem ich regelbasierte Workflows erstellen kann über einen Assistenten. Er ist dafür gedacht, Layout-Funktionen besser zur Verfügung zu stellen, sodass ich an das Design meiner Site gehen kann und entsprechende Unterstützung habe hinsichtlich CSS, Aufbau von Seitenstrukturen. Er ist gedacht zum Erstellen von interaktiven Seiten, Formulare, die ich einbauen kann. Er integriert Unternehmensdaten über die Datenansichten, das wird heute ein Schwerpunkt sein, und natürlich auch zum Thema Visualisierung von Daten, dass ich damit arbeiten kann. Also ein sehr hilfreiches, umfangreiches Werkzeug. Man muss auch gleich sagen, der SharePoint Designer ist nicht perfekt. Wir hatten gestern, Fabian, du hast ihn ja gestern schon vorgestellt. Ich hatte auch gestern schon gesagt, wenn Sie im SharePoint Designer arbeiten, stellen Sie sich eine Schale Nüsse daneben, damit Sie die Wartezeit überbrücken können, wenn er mal wieder abgestürzt ist. Aber Sie können trotzdem damit sehr gute Sachen machen, nur muss ich an so die ein oder andere kleine Eigenheit gewöhnen. Ganz kurz nochmal zur Historie des SharePoint Designers. Es ist ein völlig neues Produkt. Das ist sozusagen die Version 1.0. Hat eine gewisse Vorgeschichte, die aus dem Bereich Frontpage kommt. Denn bei der Plattform 2.0, Windows SharePoint Service 2.0, war ja Frontpage 2003 das Tool, mit dem ich dort schon Anpassungen machen konnte auf der Seite. Und man hat dann diesen Frontpage gibt es ja nicht mehr, es ist aufgeteilt worden, einmal in den Bereich SharePoint Designer 2007 und das andere ist diese ganze Expression Suite, die gedacht ist für den Webentwickler, der eben Webseiten bauen will und mit SharePoint nichts am Hut hat, während der SharePoint Designer eben die ganzen Funktionalitäten des Designs genommen hat aus dem Frontpage heraus, allerdings neu aufgebaut, also neu programmiert und dann die ganzen Funktionen der SharePoint-Integration mit eingebaut hat. Insofern kann man das Thema Frontpage eigentlich an dieser Stelle komplett vergessen, hat eigentlich außer der Historie nichts mehr damit zu tun, ist ein eigenständiges Produkt und ist wirklich auch so von der Funktionalität her positioniert. Das ist das Tool, mit dem Sie Änderungen, Anpassungen an einer SharePoint-Site machen können, die über die Funktionalitäten, die Sie im Browser haben, hinausgehen und auf der anderen Seite von Ihnen aber auch nicht erfordern, dass Sie Programmierer sind. Und in der Regel erstellen Sie dort No-Code-Lösungen. No-Code-Lösung heißt nicht, das sind Lösungen, die Sie im Wesentlichen mit Hilfe von Assistenten erstellen. Das heißt aber nicht, dass Sie da keinen Programmcode schreiben müssen. Also Sie können sehr wohl, oder wir werden auch heute sehen, dass wir sehr wohl XSLT schreiben, also XML-Daten schreiben, dass man auch kleine JavaScripte mit einbinden kann und ähnliches. Ja? Aber in der Regel ist, also aber der Vorteil von No-Code-Lösungen ist, Sie müssen keine Installation auf dem Server vornehmen, sondern alles, was ich über den SharePoint-Designer mache, steht auch sofort zur Verfügung. Ich muss also keinen Webpart-Baustein nehmen, den ich erst irgendwo dem Administrator geben muss, der es auf dem Server deployen muss, damit ich sehen kann, ob das Ding funktioniert, sondern ich kann alles eben Designer machen und habe die Lösung sofort bereitgestellt. Zum einen dadurch weniger administrativer Aufwand, auf der anderen Seite auch kann ich dann mehr als in meiner eigenen Zeit nicht viel kaputt machen in der Lösung, die ich da baue. Ja. Schlimmste immer, was passieren kann, ist, Sie haben im SharePoint Designer eine Seite angepasst und dann funktioniert irgendwas nicht, Sie können die Seite nicht mehr anzeigen. Gibt es beim SharePoint Designer mal so eine schöne Funktion, Reset to Site Definition. Kann ich die Seite auf die Ursprungsvariante wieder zurücksetzen, also auf die ursprüngliche Version wieder zurücksetzen und dann läuft halt alles wieder. Und ich kann dann nochmal an meine Änderung rangehen und sehen, was ich da vielleicht falsch gemacht habe. Also eine sichere Umgebung, in der ich Anpassungen machen kann, ohne das darum liegende Gesamtsystem zu zerstören. Wie gesagt, Lösungsbeispiele für solche Sachen sind, dass ich individuelle Listenansichten und Formulare mir bauen kann. Ja, wir haben gestern irgendwo schon mal das Thema diskutiert, ich möchte eine Listenansicht machen und mehr als drei Ebenen tief gruppieren. Ja, Sie wissen ja, wenn Sie eine Liste im SharePoint bauen und sagen, mach mir mal zwei Listengruppierungen, das geht auch über die Web-Oberfläche geht das, aber wenn Sie eine dritte Gruppierungsebene einfügen wollen, geht das nicht, weil die Browseroberfläche dann nicht zur Verfügung stellt. Das kann ich aber zum Beispiel im SharePoint Designer machen, weil da kann ich über mehrere Ebenen, über mehr als zwei Ebenen gruppieren. Das sind zum Beispiel solche Anpassungen. Wir werden nachher sehen, wie man solche Listen dann individuell baut und darstellt. Ich kann über den SharePoint Designer externe Daten integrieren und ich kann die Workflows bauen, was wir nachher sehen. Das sind also typische Anwendungsbeispiele für den SharePoint Designer. Wie gesagt, habe ich schon gesagt, Vorteil bei No-Code-Lösungen, kein Code, kein Risiko, also kein Code-Deployment, kein Risiko. Es ist, also alles, was kaputt gehen kann, bezieht sich immer nur auf die Site, an der Sie gerade arbeiten. Das muss man auch sagen, der SharePoint Designer kennt da kein Staging- oder Deployment-Szenario, sondern das ist auch so ein bisschen der Nachteil des SharePoint Designers ist, Sie müssen immer an der Live-Site arbeiten. Oder an der Site, an der Sie arbeiten, das ist die Seite, wo Ihre Änderungen gemacht werden. Wenn Sie dann Änderungen gemacht haben und auf eine Produktionsseite übertragen wollen, müssen Sie sich überlegen, wie Sie das da hinbekommen. Wahrscheinlich die Produktionsseite öffnen und dann die Seiten dort nochmal manuell ändern. Ja, es wird nicht, dass ich lokal irgendwas baue, dann ein Päckchen erstelle und das verteile, sondern in der Regel arbeiten Sie immer in der Live-Site. Der Vorteil ist, dass Sie eben auch solche Lösungen schnell umsetzen können. Ja, ich mache es eben auf, die Seite, ändere das, werden wir nachher sehen, wie schnell sowas gehen kann. Und Sie brauchen eben in der Regel fast keine Programmierkenntnisse, wobei die eben nicht schädlich sind. Also wenn man ja auch sehen, wie weit man mit XSLT kommt. Wenn man keine Ahnung von XSLT hat, um Daten dann zu visualisieren, kommt man damit schon relativ weit. Aber natürlich hilft es, ein paar Grundkenntnisse zu haben, um dann eigene Anpassungen zu machen. Wie gesagt, in den Beispielen wird es einfacher. Grenzen, drei Stichworte dazu, Skalierbarkeit. Das sind immer Szenarien, die Sie an einer Seite machen. Ja? Wo Sie mal einen Prototyp machen, wo Sie SharePoint Designer solche Sachen eignet sich auch sehr gut, um überhaupt mit dem Kunden oder mit seinem Anwender bestimmte Dinge einfach mal durchzuspielen. Ja, man sagt, ich hätte gerne eine Liste, die soll so und so aussehen und so weiter. Na komm, ich baue dir das mal schnell im SharePoint Designer. Guck mal, kann das so sein? Entspricht es seinen Vorstellungen? Und dann können Sie immer noch entscheiden für den Einzelfall. Reicht es an dieser Stelle aus? Kann ich ihm die Lösung anbieten? Oder kann ich sagen, okay, das bauen wir dir nach und jetzt gebe ich es einem Programmierer, der kann dann das Ganze nochmal nachprogrammieren und dann als eigenen Webpart beispielsweise realisieren. Aber ich kann sehr schnell visuell meinem Anwender, meinem Kunden zeigen, wie kann eine Lösung aussehen. Wie gesagt, aber skalierbar ist das eben nicht ohne weiteres. Ja, wenn ich so eine Anpassung gemacht habe, mit Templates und so weiter zu arbeiten, das ist etwas komplizierter. Deployment hatte ich schon gesagt und wie gesagt Funktionalität, ich kann damit auch nicht alles machen. Ne? Es gibt eben bestimmte Szenarien, bestimmte Dinge, wo ich sagen möchte, hier die Funktionalität kann ich mit SharePoint Designer abbilden. Und dann gibt es eben andere Dinge, wenn es dann an komplexere Datenbankanbindungen geht, wenn ich dann irgendwie komplexeres Buchungssystem oder sowas bauen will, da bin ich dann mit SharePoint Designer auch am Ende, da muss ich dann doch in die Programmierung reingehen und sagen, baue mir eine Datenbankanwendung mit entsprechenden Webparts. Das heißt, in jedem Einzelfall empfehle ich eigentlich immer zu gucken, ich muss eine Anpassung, eine Veränderung, eine individuelle Lösung mit SharePoint realisieren. Guck erstmal in den SharePoint Designer rein, frage, könnte das eine Lösung für mich sein? Denn dann kann ich es darüber sicherlich sehr schnell machen. Wenn nicht, dann kann ich immer noch sagen, okay, wir müssen es doch programmieren. So, und dann schauen wir uns den SharePoint Designer mal an. Ich mache einfach mal das Ganze in meiner virtuellen Maschine auf hier. Ah, super. Hat er es nicht angezeigt? Bitte? Ach, das geht ja eigentlich so, oder? Das einzige Problem ist, dass ich jetzt hier kein Vollbild habe. Eine Sekunde mal bitte. Das gerne auf die Vollbildansicht umschalten. Ich muss mal ganz kurz gucken, ob das hier auch 1024x768 ist. Nicht. So, das müsste eigentlich jetzt reichen. Ganz kurz. Na gut, geht ja. So, dann machen wir den SharePoint Designer mal auf. Ich nehme mal hier eine fertige Seite, die ich hier habe, wo ich schon ein paar Ansichten drin habe, damit Sie sehen, wie das Ganze aufgebaut ist. Also wer sich mit Frontpage mal gearbeitet hat, wird viele Elemente wiederfinden von der Ansicht her. Ich habe also auf der einen Seite hier im linken Bereich die Möglichkeit, eine Site zu öffnen. Das ist immer, denke ich, die Startfunktion, die ich mache. Ich muss mich erst mit einer Site verbinden und sie öffnen und sage, Website öffnen, gebe die URL der Webseite an, dann wird die komplette Site aufgemacht. Und ich sehe dann in der linken Seite hier die Struktur der Seite. Ja? Da oben sehe ich dann hier die Listen. Da steht da oben Listen, also welche Listen sind in meiner Seite drin, welche ASPX-Seiten gibt es hier. Ich sehe dort also das, was ich auch auf der SharePoint-Seite sehe, wenn ich sie öffne. Ja, das ist hier, wie heißt meine Seite? Projekt. Dann öffnen wir die Seite Projekt mal. Und zwar ist es diese Seite hier. Ja, das ist meine Startseite in meiner Demo-Seite hier. Und wenn ich in diese Ansicht hier gehe und diese Startseite Default ASPX öffne, dann brauche ich eine Sekunde, lädt die Seite und gibt mir halt eben eine etwas technischere Ansicht des Ganzen. So, da kommt meine Masterseite. So, in der Mitte sehe ich jetzt immer die geöffnete Seite, also die Default ASPX habe ich geöffnet. Ich habe hier so ein Split View, der mir im oberen Bereich die Code-Ansicht zeigt. Ich kann auch die komplette Code-Ansicht aufrufen. Da sehe ich jetzt sozusagen in die Struktur der Seite rein, wie die komplette Seite HTML-mäßig aufgebaut ist. Oder ich kann mir die Entwurfsansicht geben, wo ich dann hier praktisch so verschiedene, diese Entwurfsansicht bekomme, wo die einzelnen Komponenten halt mit Placeholdern dargestellt sind und ich in die einzelnen Bereiche dann reinklicken kann und entsprechende Änderungen über die Entwurfsoberfläche machen kann. Die Teamsite. Genau. Ne, die Teamsite, wenn wir jetzt mal auf unsere Teamsite schauen, die hat ja hier ein paar Listen, da kann ich die Inhalte mir mal alle einblenden in meiner Seite. Die hat ja dann hier, also diese Seite hat eben ein paar Listen, zwei Dokumentbibliotheken, freigegebene Ankündigungen, Aufgaben, Hyperlinks, Kalender, Veranstaltung. Und diese ganzen Listen finde ich dann in meinem SharePoint Designer auch wieder. Wenn ich hier raufgehe, und dann habe ich hier zum Beispiel unter Listen, Ankündigung, Aufgaben, Kalender, Teamverwaltung, ne? Da sehe ich die ganzen Länder, da sehe ich dann auch für die einzelnen Listen nachher die Formulare, mit denen ich das bearbeiten kann, also Anzeigen aller Listen, auch die entsprechenden Ansichten werden als ASPX-Seiten dargestellt und kann dann immer hier auf die entsprechende Seite zugreifen und habe eben eine entsprechend tiefergehende Designansicht, sodass ich sehe, welche Webpartzonen gibt es hier auf der Seite und kann dann entsprechend hieran Änderungen vornehmen. Ja, also damit komme ich rein. Und wie gesagt, das andere ist die Code-Ansicht, wo ich dann wirklich tatsächlich direkt im Code-Bereich Änderungen vornehmen kann. Und ich habe die geteilte Ansicht, wo ich beides sehe. Na, wenn ich dann hier unten in die Ansicht gehe und dann kann ich also auch hier in meinem Webpart, das ist ein einfaches Content-Editor-Webpart, da kann ich dann hier reinschreiben direkt das, was ich sonst auf der Oberfläche Webpart öffnen und dann ändern machen müsste, kann ich dann hier direkt in meiner Code-Ansicht machen. So, und dann stellt mir eben der SharePoint Designer diverse Tools zur Verfügung, mit der ich dann eben hier eine vereinfachte Bearbeitung habe von Style Sheets. Ich kann hier beispielsweise auf die verschiedenen, habe ich meine Seite hier gelöscht, mal weggeschoben, auf die Tag-Eigenschaften zurückgreifen, die ich in meiner Liste verwende. Ich kann hier auf der rechten Seite im Aufgabenbereich mir verschiedene Bausteine einblenden, um jetzt Designänderungen oder Datenquellen zu machen. Ich gehe also hier beispielsweise auf meine Datenquellenbibliothek und sehe dann, welche Datenquellen mir hier zur Verfügung stehen in meiner Site, die ich dann nutzen kann. Ich kann hier neue Datenverbindungen einrichten. Also ich habe eine Oberfläche, über die ich jetzt verschiedene administrative oder auch organisatorische Dinge machen kann, die ich auf der Site selber nicht machen kann, über den Browser. Und wer sich, wie gesagt, mit Frontpage mal ausgekannt hat, der findet sich auch hier sehr schnell wieder. Und wir werden gleich sehen, wenn wir das erste Beispiel mal durcharbeiten, wie man dann mit dieser Oberfläche arbeitet. So, das erstmal so als kurzer Einstieg und als erster Blick, dass Sie einmal einen kurzen Einstieg in den Designer gesehen haben. Dann kommen wir gleich zu dem Thema Datenansichten, mit dem wir uns das am besten jetzt schwerpunktmäßig beschäftigen. Die Datenansichten, ich finde, das ist der mächtigste Baustein im SharePoint Designer, weil man wirklich mit den Datenansichten sehr schnell sehr nette Sachen machen kann. Wir werden es gleich sehen. Und deshalb hat diese Datenansichten, hatte ich so diese Schweizer Armeemesser, das Swiss Army Knife, so als universelles Tool zum Arbeiten mit Daten auf der SharePoint-Oberfläche durchgesetzt. Und viele sprechen eben wirklich bei der Datenansicht vom Swiss Army Knife. Und es ermöglicht eben den Zugriff auf die verschiedensten Datenquellen im SharePoint Designer. Was sind diese Datenquellen? Mit welchen Daten kann ich da arbeiten? Ziel ist ja immer, die Daten zu bekommen und sie dann in der SharePoint-Seite darzustellen, um dem Benutzer entsprechende Informationen aus diesen Daten zu präsentieren. Zum einen stehen mir alle SharePoint-Listen und alle Bibliotheken in der Site, die ich habe, als Datenquelle zur Verfügung. Und ich kann dann auf diese Daten zugreifen und sie in meiner Site eben darstellen. Das, was man auf der Oberfläche auch machen kann, ich baue mir eine neue Ansicht, filter und sortiere die nach verschiedenen Kriterien, weil meine Mitarbeiter diese Liste entsprechend vorgefertigt haben möchten, diese Ansicht. Das kann ich über die Browseroberfläche machen. Im SharePoint Designer habe ich die gleichen Möglichkeiten plus mehr. Ich kann da eben mehr machen. Ich kann die Darstellung eigenen Vorstellungen anpassen. Ich kann tiefergehender gruppieren und so weiter und so fort. Und dafür stehen mir diese Web-Datenquellen zur Verfügung. Ich kann auf Web-Services zugreifen, die mir zur Verfügung stehen. Je nachdem, was für ein Web-Service ich habe. Eine gängige Sache ist zum Beispiel auch so ein AD-Web-Service zugreifen, um Daten aus dem Active Directory zu ziehen, um vielleicht ein Telefonbuch abzubilden. Sowas kann man sich vorstellen. Oder auch so ganz banale Web-Services, die beispielsweise nur einen Wetterdienst zurückliefern oder ähnliches, um Webpart darzustellen oder ähnliches. Sowas kann ich machen. Dann auf Datenbanken kann ich zugreifen. Und zwar jetzt, Sie kennen ja, im Office SharePoint Server gibt es den Business Data Connector, mit dem ich auf externe Datenbanken zugreifen kann und dann zum Beispiel aus SQL-Datenbanken, Oracle-Datenbanken Daten in meine SharePoint-Site reinbinden kann. Da brauche ich aber einen Office SharePoint Server zu. Das ist hier so die Lite-Version. Ich kann mich da mit SQL-Datenbanken oder andere Datenbanken, über die ein OLD-Provider zur Verfügung steht, verbinden und kann dann sagen, okay, jetzt zeig mir beispielsweise aus meiner SQL-Datenbank einfach mal die externen Daten hier in der Visualisierung an. Dann serverseitige Skripte in XML wie RSS-Feeds. Sowas kann ich nutzen als Datenquelle. Das werden wir heute im dritten Beispiel sehen, wie das funktioniert. ganz einfache XML-Dateien, die ich in die Site hochgeladen habe, kann ich als Datenquelle nutzen. Geschäftsdaten, also wenn ich MOS habe, installiert, dann kann ich auch hier auf den Business Data Connector, auf alle Daten, die im Business Data Collector definiert sind, zurückgreifen, um sie dann zu visualisieren. Und ich kann verknüpfte Datenquellen erstellen, indem ich dann eben mehrere unterschiedliche Daten miteinander verbinde und in einer Datenquelle habe, um sie auszuwerten. Werden wir nachher auch sehen, wie wir sowas verwenden können. Wichtig ist bei all diesen Daten, es handelt sich hier im Prinzip immer um XML-Daten, die in irgendeiner Form in XML vorliegen müssen. Ja? Und im Grunde genommen stellt uns dann SharePoint Designer eine Oberfläche zur Verfügung, wo es im Prinzip ist, egal ist, woher diese XML-Daten kommen. Ich kann dann, wenn die einmal in der Datenquellenbibliothek definiert sind, sie praktisch alle gleich behandeln. Praktisch heißt, im Detail kommt es auf die Datenquelle an, ob bestimmte Funktionen unterstützt wird. Aber dann ist es praktisch egal, ob die Daten aus einer SharePoint-Liste, aus einer XML-Datei, aus dem Skript stammen. Wie ich die dann weiterverarbeite, geht alles über die Oberfläche identisch. So, und praktisch sieht es dann so aus. Ich habe hier also meinen Office SharePoint Designer und definiere dann hier die verschiedenen Datenquellen, XML-Dateien, Webdienste, SharePoint-Listen, Office XML. Und über diese XML-Daten, die werden in SharePoint Designer zurückgegeben und die Visualisierung erfolgt dann über eine Transformation in einem XSLT-Stylesheet. Ja, insofern muss man sich ein bisschen mit XSLT beschäftigen. Das Ergebnis wird dann im Browser dargestellt. Also auch ich bin kein Spezialist, was XSLT und XML betrifft. Trotzdem kann ich mit dem SharePoint Designer einige wirklich nette Sachen machen. Und Sie werden gleich sehen, man kommt auch sukzessive rein in das Ganze, weil der SharePoint Designer uns über seine Assistenten dort mit sehr vielen Funktionen unterstützt. XSLT wird also zur Darstellung der Daten verwandt. SharePoint Designer bietet dazu einen VisiVig XSLT Editor an, einen Designer, mit dem ich eben gleich sehe, was ich mache und im Hintergrund XSLT Layouts erstelle. Er hat IntelliSense damit drin, der Codeansicht, dass er mich dann gleich unterstützt dabei. Ich kann in dem Datenansichts-Webpart den Baustein, mit dem ich dann die Daten darstelle, Webpart-Verbindungen einbinden und mit anderen Webparts mich verbinden. Ich kann eine bedingte Formatierung durchführen, um meine Daten nach verschiedenen Kriterien beispielsweise farblich aufzubereiten. Man kann eigene Formulare in die Datenansicht einbauen, mit denen man dann editieren kann, direkt in der Datenansicht. Und ich kann solche Datenansichten, die ich mit dem SharePoint Designer erstelle, dann mithilfe von verschiedenen Parametern filtern. Und das können Dinge sein wie der Query-String, wie eine Server-Variable, ein ASP.NET-Control oder eine Webpart-Verbindung. Zeige ich Ihnen alles gleich in der Praxis, hört sich ziemlich technisch und kompliziert an. In der Praxis werden Sie sehen, ich kann viele Dinge, die mir in der HTML, in der Webserver-Umgebung zur Verfügung stellen, mit dem SharePoint-Designer nutzen, um damit entsprechend ganz interessante Sachen zu machen. So. Und bevor ich zu der ich mache das gleich in zwei Schritten zusammen. Die Datenlisten zeige ich Ihnen gleich nochmal. Ich habe so drei Real-Life-Szenarien, wovon ich Ihnen heute so zwei eigentlich vorstellen möchte, mit Datenansichten. Das erste Thema ist, was immer wieder gefragt wird, ich habe drei Aufgabenlisten. Ich bin in drei Projekten tätig und habe drei Subsites. In jeder gibt es eine Aufgabenliste. Von jeder dieser drei Aufgabenlisten habe ich Aufgaben zu erledigen. Frage, kann ich mir irgendwie eine Übersicht machen, wo ich aus allen drei Listen auf einen Schlag sehe, welche Aufgaben ich habe? Das wäre so ein Szenario, was man mit dem SharePoint Designer abdecken kann. Das zweite ist, ich habe Daten in einer Liste drin und möchte die visuell auswerten, möchte dann eine Balkengrafik, einen einfachen KPI-Indikator bauen. Kann ich das machen? Das ist das zweite Thema. Und das dritte Thema, kann ich mit dem SharePoint Designer auch ein einfaches Web-Content-Management aufbauen? Ja? Also kann ich eine einfache Webseite machen, wo ich keinen MOS habe, die aber nicht mehr nach SharePoint aussieht, wenn ich sie nach draußen stelle. Ist ja auch vielfach gefragt, ich würde gerne mit MOS, also mit SharePoint auch meine Webseite betreiben, nur wenn Sie Office SharePoint Server als Web-Frontend hinstellen, zum einen müssen die Lizenzkosten berücksichtigen, die nicht unerheblich sind, wenn Sie so ein MOS ins Internet stellen, da sind Sie schnell mal, fangen Sie bei 30.000 Euro irgendwo an für den anonymen Zugriff, für die Lizenz, je nach Kategorie. Bei WSS kommen Sie da wesentlich günstiger bei weg. Aber die Frage ist, kann ich denn damit auch Webseiten bauen, die dann eben richtig hübsch aussehen? werde ich Ihnen auch gleich zeigen, dass man das dann machen kann. So, und die erste Aufgabe, an der ich Ihnen das gleich zeigen möchte, ist Projektaufgaben zusammenfassen. Wie gesagt, wir haben in verschiedenen Aufgabenlisten Aufgaben stehen, möchten die in einer Ansicht zusammenfassen. Da möchte ich aber gerne auch überfällige Aufgaben farblich hervorheben. Und außerdem möchte ich gerne alle Aufgaben, wenn ich sie angezeigt bekomme, mir auswählen können. Ich bin als bestimmter Benutzer angewählt. Zeig mir doch bitte nur meine Aufgaben an. Ja, das sind so ein paar, morgen Daniel, das sind so ein paar Anforderungen, die immer wieder gestellt werden. Und die kann man mit dem SharePoint Designer sehr schön umsetzen. Hier nochmal zur Erläuterung, wie das Ganze aussieht. Also ich habe drei Subsites, Projekt A, Projekt B und Projekt C. In jeder gibt es hier eine Aufgabenliste und ich möchte gerne diese Aufgaben hier in einer zentralen Ansicht zusammenführen, auf einer übergeordneten Seite, und möchte sie nach dem aktuellen angemeldeten Benutzer formatieren und die überfälligen Aufgaben rot markieren. Das nochmal so als Visualisierung dargestellt, was ich jetzt mit Ihnen im SharePoint Designer machen werde. Und dann schauen wir uns das Ganze an. Es sind 8 Schritte, die da drin hängen. Die werden wir mal sukzessive durcharbeiten. Und das zeige ich Ihnen, wie gesagt, gleich mal an der Live-Demo. Gehen wir wieder in unsere... Ist das so von der Größe her sehbar? Oder soll ich es auf die... Dann mache ich es in dieser Größe. Dann können Sie es wahrscheinlich besser sehen. So, dann, nee, ich muss es doch umschalten, sonst kann ich hier nicht. So, ich habe hier als erstes mal eine leere Seite gebaut. Eine leere SharePoint-Seite. Achso, ich muss Ihnen auch mal schnell zeigen, wo in meiner Website-Versammlung hier die entsprechenden Seiten bin. Ich habe also hier meine übergeordnete Seite, die ist noch komplett leer. In diese Seite hier, in diese Ansicht, möchte ich jetzt diese Aufgabenauswertung einblenden. Ich möchte sagen, das soll meine Übersichtsseite sein. Wenn ich darauf gehe, möchte ich gerne sehen, welche Aufgaben habe ich im Projekt A. Das ist eine Subsite. Da gibt es eine Aufgabenliste. Ja, und in dieser Aufgabenliste gibt es 3 verschiedene Aufgaben. Dann gibt es eine Aufgaben, ein Projekt B. Die hat auch eine Aufgabenliste, wieder eine eigene Site, wieder 3 Aufgaben. Auch da sind wieder verschiedene Themen drin. Und es gibt eine Projektseite C. Jetzt muss ich mich also durch jede Seite durchklicken und immer sagen, okay, welche Aufgaben habe ich denn hier? Welche sind fällig? Ja, ich muss mich durch diese 3 Seiten durchklicken. Ich hätte die gerne jetzt auf dieser Startseite, die ich hier angezeigt habe, auf Projekt A. Dort hätte ich sie gerne, nein, nicht auf Projekt Berlin, habe ich ja gesagt. Hier oben hätte ich sie gerne aggregiert. Okay, das können wir mit dem SharePoint Designer machen. Wir steigen also erstmal in die leere Seite ein und der Schlüssel dazu ist die Datenquellenbibliothek. In der Datenquellenbibliothek können wir die Verbindung zu allen solchen Datenquellen herstellen. Ich zeige Ihnen das nochmal auf meiner anderen Seite, da habe ich eine ganze Reihe von Datenquellen, wie gesagt, eingebunden. In dieser Site gibt es bereits fertige Listen, ne? Und da steht mir jede Aufgabenliste beispielsweise, die hier hin sind, kann ich hier raufklicken und er zeigt mir dann hier auf der rechten Seite die einzelnen Aufgaben an, die in dieser Liste drin vorhanden sind. Das ist so wie die einzelne Elementansicht im Browser, nur eben jetzt direkt in die SharePoint Designer Ansicht integriert und dann noch ein bisschen technischer dargestellt. So, oder ich gehe in eine andere Datenquelle, zum Beispiel rein hier in meine freigegebenen Dokumente. Und dann kann ich mir hier die Dokumente entsprechend anzeigen lassen. Und ich kann dann hier auch durch die entsprechenden Bereiche durchscrollen und mir das entsprechend anzeigen lassen. Also wie gesagt, die Datenquellen stehen mir hier zur Verfügung. Ich habe hier eine XML-Datei hinterlegt. Auch wenn ich darauf klicke, kann ich mir die Daten in dieser XML-Datei anzeigen lassen. Ja, also Sie sehen, die unterschiedlichsten Datentypen sind in dieser Datenquellenbibliothek hinterlegt. Die Oberfläche, mit der ich mir das ansehen kann, ist jetzt für alle gleich. Voraussetzung ist, dass die Datenquellen XML-Format bereitstellen und der SharePoint Designer liefert mir jetzt eine einheitliche Oberfläche, um auf diese unterschiedlichsten Datenquellen zurückgreifen zu können. Ich glaube, ich habe hier sogar eine Datenquelle aus einer Geschäftsdatenkatalog integriert. Ich muss mal gucken, ob das hier auch mit dieser... Ja, da greife ich jetzt auf den Geschäftsdatenkatalog zu. Das ist jetzt eine Datenbank, die über den Business Data Connector an meinem MOS hier angeschlossen ist. Und ich kann mich jetzt durch diese Datenbank auch durchscrollen, die einzelnen Datensätze hier entsprechend mir anzeigen lassen. Also Sie sehen, die unterschiedlichsten Informationen aus den Datenquellen kann ich in der Datenquellenbibliothek hier hinzufügen und habe dann die Daten alle in einem einheitlichen Format zur Verfügung stehen. Ist jetzt für mich im Prinzip egal, ist es eine SQL-Datenbank, ist es eine XML-Datenbank, ist es eine SharePoint-Liste. Um jetzt weiter mit diesen Daten zu arbeiten, sind sie alle ähnlich. Ähnlich, da ist der Hinweis drauf, nicht identisch, ähnlich. So, und dann machen wir das einfach mal, dass wir uns die Startseite in meinem leeren Projekt hier öffnen. So, jetzt kann ich die Seite öffnen. Das ist eine leere Seite, klar, das ist die Default-Startseite. Da sehen wir nichts weiter als nur das, was wir auf der Webseite sehen, nämlich das rechts eingefügte Webpart, zwei Webpart-Zonen, in denen ich meine Webparts einfügen kann. Mehr gibt es da nicht. So, und jetzt wissen wir ja, wir haben die Projektlisten in verschiedenen Subsites. Und ich kann hier in dieser Datenquellenbibliothek immer nur auf die Listen zugreifen und die Daten, die in meiner aktuellen Site vorhanden sind. Ja? So, und jetzt habe ich aber hier unten die Möglichkeit zu sagen, stell Verbindung mit einer anderen Bibliothek her. Und damit kann ich jetzt sagen, es gibt da noch eine andere Site und die können wir uns jetzt mal hier einfragen. Wo war die Seite? Wir gehen mal in die Projektliste rein. Das ist hier Projekt A. Dann nehme ich mir einfach mal hier oben die URL mit, trage hier die URL ein jetzt und nenne diese Datenquellenbibliothek PA. In dem Moment steht mir jetzt aus meiner Unterseite PA auch sämtliche dort definierten Datenquellen zur Verfügung. Unter anderem auch die dort vorhandene Aufgabenliste. Und wenn ich jetzt hier reinklicke, kann ich mir die Daten aus dieser Aufgabenliste anzeigen. Und damit steht sie jetzt in meiner aktuellen Zeit zur Verfügung. Und damit kann ich mit diesen Daten auch arbeiten. So, und das mache ich jetzt ganz schnell auch noch mit den beiden anderen, weil ich möchte ja auch die aus der Datenquelle B und der Datenquelle C hinzufügen. Also, jetzt machen wir mal Folgendes ganz kurz. Ich kopiere mal hier schnell mal die URL. So. Und dann gehe ich rein und sage hinzufügen. Aus der Liste B, aus meiner Site B möchte ich die, darauf möchte ich zugreifen. Okay. Und ich füge hinzu Projekt C. Greife auf die Daten zu Projekt C. Okay. So, dann kann ich diese Bibliotheken auch noch, wenn ich will, entsprechend hier ändern in der Reihenfolge, dass das alles schön sauber sortiert ist. Ein bisschen Ordnung schaffen, das hilft immer sehr gut, dass man sich dann auch wieder zurechtfindet. Und jetzt habe ich auf der rechten Seite meine Datenquellen aus der aktuellen Seite zur Verfügung. Da das eine leere Seite ist, gibt es da noch keine. Plus aus meiner Projektzeit A die Daten, aus meiner Projektzeit B und aus meiner Projektzeit C. Stehen mir jeweils hier die entsprechenden Aufgabenlisten aus allen drei Seiten zur Verfügung. Ja? Und damit habe ich jetzt Zugriff auf alle drei Aufgabenlisten. Jetzt muss ich sie nur noch zusammenführen, damit ich sie alle in einer Ansicht darstellen kann und so meine Aufgaben habe. Und das geht über den Datenquellentyp, den ich hier habe, verknüpfte Datenquellen, denn ich kann hier mehrere Datenquellen miteinander verknüpfen. Klicke also auf verknüpfte Datenquellen erstellen. Die nenne ich dann mal hier alle Aufgaben. Diese Datenquellen, das geht jetzt über einen Assistenten, auch da kann ich hier entsprechend Definitionen hinterlegen, alle Aufgaben. Sie können dann auch hier Stichwörter hinterlegen, wenn Sie mehrere Datenquellen haben, dass Sie dann nach Stichwörtern durchsuchen können. Also man kann sich das auch, wenn es komplexer wird, gut organisieren. Und dann geht es hier auf die Quelle rauf. Verknüpfte Datenquelle konfigurieren. Und ich bekomme auch hier wieder einen Assistenten, der mir jetzt sagt, welche Datenquellen ich miteinander verbinden möchte. Und deshalb habe ich hier auch die Seiten eingebunden. Ich sage mal, die Liste aus der Aufgabenliste A möchte ich hier hinzufügen. Aus meiner Site B hätte ich gern die zweite Aufgabenliste und füge die hinzu. Und aus meiner Liste C, der Aufgabenliste C in der Site C, hätte ich auch die drei Listen. Jetzt habe ich also diese drei Aufgabenlisten in einer Datenquelle zusammengeführt. Und jetzt muss ich nur noch entscheiden, es gibt jetzt zwei verschiedene Arten, wie ich Datenquellen zusammenfügen kann. Bei meinen Aufgabenlisten füge ich ja identische Listen zusammen. Ja, die sind ja alle von der gleichen Struktur. Aufgabe, Aufgabe, Aufgabe. Das heißt, die möchte ich eigentlich alle nur in einer Ansicht zusammenfassen, in einer Verknüpfung zusammenfassen. Insofern führe ich diese Datenquellen mit der Option hier zusammen. Ich habe aber auch die Möglichkeit, diese Datenquellen zu verknüpfen. Und Sie hatten das gestern angesprochen. Wenn ich Datenquellen habe, zum Beispiel Kunde, Auftrag, und die sind halt über die Kundennummer miteinander verbunden, dann kann ich eben an dieser Stelle sagen, verknüpfe die beiden Listen, Kunde und Aufgabe, und nimm als Verknüpfungskriterium dieses Feld, was in beiden identisch ist. Und damit hätte ich dann eine verknüpfte Datenquelle, die dann mir auch entsprechend zusammengeführt zu stellen. Und das wäre jetzt die Lösung, die wir gestern kurz angesprochen haben, dass man das in diese Richtung macht. Wir brauchen aber hier die Zusammenführung, klicken auf Fertigstellen, sagen okay. Und jetzt hat sich hier in meiner, jetzt machen wir die anderen mal wieder zu, damit wir ein bisschen besser Übersicht haben. Jetzt haben wir hier in meiner aktuellen Zeit, wie gesagt, die alle Aufgaben, meine neue Datenquelle, die verknüpfte. Und wenn ich in das Datenanzeigen gehe, um mir die Daten anzeigen zu lassen, dann bekomme ich jetzt hier die verknüpfte Datenquelle auf der rechten Seite angezeigt. Und die ist jetzt XML-mäßig aufgebaut. Als erstes habe ich hier oben drei übergeordnete Reihen. Und da sehen Sie schon, es kommt aus der Source PA-Aufgaben. Und ich kann hier durch diese drei Aufgabe A, Aufgabe B, Aufgabe C durchscrollen. Das heißt, ich kann hier durch die Listen an sich erstmal durchscrollen. Und wenn ich das hier unten weiter aufklappe, dann heißt es, okay, in der Gruppe C gibt es drei Unteraufgaben. Und dann kann ich durch die drei Unteraufgaben in der Liste C durchblättern. Oder ich habe hier Aufgaben A und kann dann hier in der Aufgabenliste A durchblättern. Das heißt, hier stehen mir eigentlich 9 Einträge zur Verfügung, weil ich habe in jeder Liste ja 3 drin und kann die jetzt hier komplett in meinen Datenquellen, Details habe ich einen kompletten Zugriff darauf und kann dann direkt drauf zugreifen, auf alle, habe die Daten in einer Ansicht zur Verfügung. Und damit habe ich eigentlich schon die Hauptaufgabe erledigt. Ich habe nämlich die drei untergeordneten Aufgabenlisten in einer zusammengeführt. Jetzt muss ich sie bloß noch darstellen und dazu gibt es halt dieses Datenansichtswebpart und das können wir hier einfügen. Wir können es auf verschiedene Arten machen. Wir nehmen jetzt einfach mal, sagen hier Datenansicht, Datenansicht einfügen. Dann fügt er hier in diese Datenquelle diese Datenansicht ein und dann gehe ich in meine Liste rein, Entschuldigung, in meine verknüpften Datenquellen und sage, ich möchte dort anzeigen einmal den Titel der Aufgabe und kann jetzt hier diese einzelnen Felder, die ich anzeigen will, auswählen, halte die Steuerungstaste gedrückt und sage, an wen diese Aufgabe zugewiesen ist, möchte ich noch anzeigen und wann die Aufgabe fällig ist. Ja, diese drei Felder wähle ich aus und habe hier oben diese Schaltfläche, die mir sagt, wie soll diese Quelle eingefügt werden und ich hätte gerne Ansicht für mehrere Einträge, eine Listenansicht, die mir nämlich jetzt alle Aufgaben anzeigt. Klicke hier rauf und das Ergebnis, wir gehen mal hier direkt in die Entwurfsansicht rein, ist diese Darstellung. Jetzt machen wir erstmal eins hier, dass wir dieses Webpart rausschmeißen, damit wir ein bisschen mehr Ansicht haben. So, und jetzt sehen wir hier, das ist die Darstellung der Liste. Sieht zwar noch nicht so hübsch aus, da müssen wir noch ein bisschen was optisch dran machen. Das Erste, was uns auffällt, aber wir haben, wie Sie schon sehen, aus allen verschiedenen Bereichen die Aufgaben dran. Und das ist dieses Datenansichtswebpart, was hier eingefügt worden ist. Wenn wir uns das im Code anschauen, mal gucken, ob man das hier so richtig schön sehen kann. Wir markieren das hier. Dann sehen wir, hier ist dieses Datenform-Webpart, wie es hier heißt, eingefügt worden. Da ist die Datenquelle beschrieben und da ist das alles, was technisch im Hintergrund gelaufen ist. Für uns an der Oberfläche, wir ziehen ein paar Felder hin und her und im Hintergrund baut uns der SharePoint-Designer den kompletten Code auf, der dafür erforderlich ist, um die Daten darzustellen. Und in den Code kann ich jetzt aber auch hier reingehen, was wir auch gleich machen werden, oder ich kann hier drauf arbeiten. Das Erste, was uns mal hier nicht gefällt, ist diese Ansicht hier von dem Mitarbeiter, an dem diese Aufgabe zugewiesen ist. Der wird relativ komisch hier geführt. Da steht nicht nur einfach der Name drin, der Anmeldename, sondern da steht ein kompletter HTML-Text drin, der irgendwo darauf auch verweist, auf ein User-Display. Das heißt, de facto heißt das, dass wenn ich auf den User hier raufklicke, dass dann seine Profilinformation gezogen wird. Ja, das heißt, diese Information ist einfach in der Liste hier schon mit drin, dass wenn ich da raufklicke, dass dann gleich seine MySite geöffnet wird. So, das ist natürlich sehr hilfreich für bestimmte Zwecke, aber für unsere Darstellung ist es nicht schön. Und jetzt kann ich hier natürlich diese Ansicht ändern und ich kann hier auf die rechte Maustaste klicken und das ist jetzt, das was wir hier sehen, ist praktisch die Darstellung, ist es XSL-Transformation. Das heißt, hier wird jetzt die XML-Daten werden über XSL in eine vernünftige Form gebracht. Da wir das nicht alles mit der Hand machen müssen, haben wir einen schönen Assistenten in SharePoint drin. Der sagt nämlich, ich klicke auf das Feld und der sagt, das ist ein Datenfeld, zugewiesen an. Und er sagt, ich kann dir das als verschiedene Arten formatieren. Als Text oder als Rich Text, als Zahl, als Hyperlink. Und in diesem Fall ist es Rich Text oder HTML. Und in dem Moment, wo ich hier raufklicke, interpretiert er dann diesen ganzen Informationen auch sofort als HTML und zeigt es dann auch tatsächlich als HTML an. Und damit habe ich jetzt hier den Namen des Benutzers und einen Link drauf. So, und damit habe ich den schon mal erstmal sauber durchformatiert. Das war der erste Schritt. Das zweite, was mich hier stört, ist bei dem Fälligkeitsdatum. Da möchte ich die Uhrzeit ausgeblendet haben. Auch hier kann ich wieder raufklicken und sehe, Date-Time-Feld, das stimmt schon mal. Datum- und Uhrzeit-Formatierungsoptionen, Uhrzeit möchte ich nicht angezeigt haben. Datum kann ich auch noch auf diverse andere Arten und Weisen machen. Wer sich mit Office auskennt, der weiß, das sind so typische Formatierungen, die ich auch aus Excel und so weiter kenne. Also SharePoint Designer ist ja ein Office-Produkt. Insofern kann ich hier mit viel Wissen, was ich sowieso schon habe, weiterarbeiten. Wunderbar, passt auch schon. Auch angepasst, ne? Und wenn Sie mal hier oben reinschauen, tatsächlich hat er hier oben, um die Formatierung zu ändern, gesagt, okay, das ist XSL Value of Select DDDWRT Format Date Time String von AddUdate, LCI, das ist die 1031,1. Da steht die Formatierungsanweisung drin, wie er dieses Feld behandeln soll. Ne? Und das hat er uns jetzt einfach praktisch automatisch umgesetzt und dadurch müssen wir nicht in den Code reingehen, sondern nimmt uns das komplett ab. So, und damit haben wir als erstes schon mal, wenn ich die Seite jetzt abspeichere und die Ansicht aktualisiere, wir können das hier ganz einfach machen, wir können es ja auch im SharePoint Designer machen, mit F12 haben wir eigentlich schon das erledigt, was wir haben wollten, nämlich wenn ich auf die Seite raufgehe, habe ich eine Übersicht über alle Aufgaben aus den drei Untersites, die mir sofort angezeigt werden. So, das ist eine, die wird so oft die Frage gestellt im Forum, wie kann ich mehrere Listen in einer Ansicht zusammenpacken? Wenn Sie Office SharePoint Server haben, gibt es, also den MOS haben, dann gibt es ja dieses Inhaltsabfrage-Webpart, Content Query Webpart. Mit dem können Sie sowas auch machen. Ja, denn da können Sie auch sagen, gehe über mehrere Listen in verschiedenen Sites, Aufgabenlisten und ziehe mir das alles zusammen. Und da haben Sie dann auch ein XSL-Style-Sheet, mit dem Sie das dann darstellen können. Bloß wenn Sie eben kein MOS haben, sondern nur WSS, oder das mal für eine einfache Lösung umsetzen wollen, dann ist das hier eine Lösung. Aber wir bleiben jetzt hier nicht stehen, sondern das sieht ja noch nicht hübsch aus. Wir wollen jetzt natürlich ein bisschen Struktur und Übersicht reinbekommen. Das können wir auch noch mit der ganzen Sache machen. Das erste Mal, wir möchten diese Ansicht gruppiert haben. Und jetzt kann ich in dieses Datenform-Webpart und sehen immer hier oben wird dieses kleine Symbol eingeblendet, wenn ich auf dieses Webpart gehe. Damit kann ich sozusagen die Eigenschaftsbox dafür aufmachen. Oder ich bin in der Site drin, klicke auf die rechte Maustaste und gehe dann hier, heißt allgemeine Steuerungsaufgaben anzeigen, blendet genau das gleiche Ding hier ein. Ich muss hier ein bisschen hochfahren. Und damit kann ich jetzt dieses Datenansichtswebpart, also diesen Baustein, mit dem ich die Daten aus meinen Datenquellen hier in die Site reinbekomme zur Darstellung, kann ich ihn auf die vielfältigste Art und Weise anpassen. Also allein damit können Sie sich endlos beschäftigen. Es sind unheimlich viele Optionen drin, mit denen ich hier auf die Darstellungsweise meines Datenform-Webparts Einfluss nehmen kann. Filtern, sortieren, gruppieren, Paging einstellen. Spalten hinzufügen und wegnehmen, das Layout dieses Ganzen ändern. Dann haben wir bedingte Formatierung, Verbindung mit anderen Webparts herstellen, auf Parameter reagieren und die Ansichtseigenschaften einstellen. Darüber konfiguriere ich jetzt weitergehend dieses Webpart. Und das Erste, was wir haben wollen, ist, wir möchten gerne die Aufgaben nach Sites geordnet anzeigen. Und das ist eine typische Aufgabe fürs Gruppieren. Ich sage, gruppiere mir das bitte mal. Und Gruppierungskriterium wäre an dieser Stelle die Pfadangabe. Woher kriege ich diese Informationen? Nun, ich gucke einfach mal hier in meinen Aufgaben nach. Wo steht denn hier irgendwo die Information drin, aus welcher Site diese Aufgabe kommt oder aus welcher Liste? Da sehen Sie hier, in Pfadangabe steht Site Directory PC, PC-Aufgaben. Wenn ich diese nehme und als Gruppierungskriterium nutze, dann wird der mir genau die Aufgaben aus der Site zusammenfassen, die genau dieses Kriterium haben. Ja, da schaue ich also in den Text nach und sage, was könnte das sein? Packe hier den Pfad hinzu und sage, Gruppenkopfzeile anzeigen, standardmäßig erweitern, klicke auf OK und kann das immer gleich mal zwischenspeichern. Gehe auf meine Startseite, aktualisiere die Ansicht einfach. Und schon habe ich die gruppierte Ansicht. Jetzt haben wir also oben aus der Aufgabenliste A die drei Aufgaben, aus B und aus C. Schon sauber gruppiert. So, jetzt kann man als nächstes natürlich sagen, was ist das denn hier oben? Hier steht Site Directory PA-PA-Aufgaben. Das sieht ja alles nicht so hübsch aus. Kann ich anpassen. Jetzt wird es schon ein bisschen kritischer. Und jetzt gehen wir nämlich mal in die Codezeile rein und schauen uns mal an, was wir in der Codezeile machen können. Und jetzt gucken wir mal hier rein. Hier dieses Feld, da steht $FeedValue, also der FeedValue, das ist der Wert, der aus dem Pfad berechnet wird. Also an dieser Stelle wird aber sozusagen der Pfadname dargestellt und sage, wenn ich den verändern will, kann ich hier reingehen. Klicke einfach mal hier rein. Ups, Entschuldigung. Ah, nicht reinklicken. Hallo. Warum funktioniert die Taste hier nicht? Zack, da. Und rufe den XPath-Ausdrucksgenerator auf. Ja, ich tippe also, eigentlich müsste hier die geschweifte Klammer eingeben, aber bei meiner virtuellen Maschine funktioniert das im Moment hier nicht. Und öffne jetzt den XPath-Ausdruckgenerator. Das heißt, wenn ich so einen XSL-Value, das ist ein XSL-Ausdruck, wenn ich den bearbeiten will, gibt es dazu eine Abfragesprache, die nennt sich XPath, mit der kann ich das bearbeiten. Hört sich technisch an, bin ich auch so angehört, oh Gott, das schaffst du nie, aber ich habe ja meinen SharePoint-Designer, der wird mich dabei schon unterstützen. Dann klicken wir mal raus und öffnen mal diesen Ausdrucksgenerator. Ja? So, und jetzt nehme ich mal hier, jetzt sehe ich hier praktisch in meinem Ausdrucksgenerator wieder meine komplette Datenquelle und ich zeige Ihnen das mal hier in einem anderen Feld. Wir nehmen jetzt zum Beispiel mal die Fahrtangabe. Und wenn ich mir die einfach mal hier in meinem XPath-Ausdrucksgenerator anzeigen lasse, ja, nehme die Fahrtangabe, die heißt technisch ganz anders, dann sehen Sie hier unten, dieser Ausdruck, den ich hier generiere, liefert mir folgendes Ergebnis wieder. Das heißt, wenn ich auf diesen Wert zugreife und mir mit XPath darstellen lasse, bekomme ich diese Werte. Das sind meine 9 Listeneinträge und er zeigt mir jeweils diesen Namen der entsprechenden Liste wieder. Und jetzt kann man mit XPath eben hier verschiedene Operationen durchführen lassen. Zeichenoperationen, Berechnungsoperationen, je nachdem, was man damit haben möchte. Und da gibt es für Zeichenketten gibt es so Standardsachen, die, wenn man mit Texten schon mal gearbeitet hat, Textdinge. Sowas wie Substring. Und wenn ich mir überlege, ich hätte gerne eigentlich nur angezeigt PA-Aufgaben, das würde mir schon völlig ausreichen. Ja, und nicht dieses Ganze, was davor ist. Dann könnte ich zum Beispiel hergehen und sagen, Substring, habe ich mich vertippt? Und wo finde ich den denn? Den finde ich hinter dem zweiten Schrägstrich. Also hinter dem ersten Schrägstrich, Klammer auf, und jetzt gibt es hier eine entsprechende, das zeigt er mir auch gleich an, wie der entsprechende Befehl aufgebaut ist, Zeichenfolge und dann dahinter die Teilzeichenfolge. Also ich suche dort den Schrägstrich, Klammer zu. Und Sie sehen, in dem Moment, wo ich diesen Befehl hier oben abgeschlossen habe, steht hier das Zeitdirektory nicht mehr, sondern nur noch PA-Aufgaben, PC-PC-Aufgaben. Und wenn mich jetzt dieses PC auch davor noch nervt, was davor steht, dann muss ich das gleiche nochmal machen. Sage ich, gehe bis aus dem Rest, was da übrig bleibt, such dir einfach nochmal Steuerung C, Steuerung V, Klammer auf. Wende diesen Befehl einfach zweimal an. Hol dir den ersten String und dann hol davon nochmal den zweiten und schon bleibt nur noch PA Aufgaben und dieses entsprechend über. Ja, und so kann ich mich jetzt, das sind natürlich, also das sind Sachen, die sich letztlich auch nachher relativ einfach erklären. Wer irgendwie schon mal mit Visual Basic oder mit sowas gearbeitet hat oder auch mit Excel gearbeitet hat, da gibt es ja auch solche Teilkettenfunktionen. Das sind also wirklich Basisfunktionen, die ich aber bloß hier über diese Oberfläche und XSLT und XML sind ja Sprachen, die reagieren sehr sauer auf jeden einzelnen Tipp, der drin ist. Dann kann es sofort passieren, dass ihr ihre Darstellung nicht mehr rendern könnt. Aber ich habe hier einen Editor, der mich dabei unterstützt, mir die Ergebnisse gleich anzeigt und ich kann dann so sukzessive hier meine einzelnen Befehle und Abfragen aufbauen. Ja, und als Ergebnis, ich muss bloß das hier nochmal ersetzen, weil das hier dynamisch generiert wird an der Stelle, füge ich das hier oben ein. Klicken wir mal hier unten rein. Genau, hier fragt er. Wenn Sie einen Fehler gemacht haben, kriegen Sie diese Ansicht. Und dann beginnt immer die Fehlersuche. Ja, wo ist er jetzt geblieben hier? Und das wird auch erstmal nicht ganz einfach dann zu finden, an welcher Stelle, weil es leider nicht so hin und her springt, wie es dann sein soll. Aber wir finden es gleich. Wo habe ich meinen Befehl eingegeben? Hier unten ist mein Befehl. Das hat aber nicht funktioniert. Das war an dieser Stelle da steht. So, jetzt ist es korrekt. Habe ich hier noch einen Fehler? So. So sehen Sie auch, wie die Praxis tatsächlich aussieht. So, Ergebnis aber, ich habe hier oben nur noch die entsprechenden Bausteine anzustellen. Und so ist es aber, also ich sag mal, wenn Sie jetzt total fit sind in XFL und so weiter, genau wissen, was Sie machen, dann werden Sie natürlich viel besser mit Codeänderungen im Quelltext umgehen können. Wenn Sie es so wie ich machen, der da recht unbedarft dran geht, das zeige ich auch mal so, dann werden Sie mal sehen, es gibt einen Fehler. Sie haben hier eine Fehlermeldung drin, die nicht sehr selbstsprechend ist, dann müssen Sie einfach nochmal reinschauen, gucken Sie einfach nochmal den Text an und arbeiten sich sukzessive vor. Sie können ja nichts kaputt machen, sondern Sie können sich da wirklich sukzessive rantesten. Also insofern, es ist natürlich hilfreich, wenn Sie umfangreiches Wissen haben über XSLT, über XML. Auf der anderen Seite, ich sage, Sie brauchen es nicht unbedingt, Sie können sich auch auf diese Art und Weise ranarbeiten. Ja, und das war jetzt schon mal eine fortgeschrittene Anpassung, die ich hier gemacht habe. Das andere, was wir gemacht haben, war ja relativ einfach. Aber der SharePoint Designer lädt quasi dazu ein, sich dann auch sukzessive da reinzuarbeiten und eben zu merken, ach, das kann ich ja damit auch noch machen, das kann ich auch noch machen. Das ist auch ein guter Einstieg, um sich da reinzuarbeiten, weil Sie haben eben über diese ganzen Editoren die entsprechende Unterstützung, die Assistenten, dass Ihnen auch hilft, schrittweise da weiterzukommen. So, jetzt haben wir also schon das Ganze optisch noch ein bisschen aufbereitet. Wir haben das markiert. Jetzt wollten wir noch die überfälligen Aufgaben rot markieren. Das wäre der nächste Schritt. Dass ich also reingehe, die überfälligen Aufgaben. Heute haben wir eine überfällige Aufgabe drin, da ein paar sind hier drin. Dann würde ich sagen, dann soll hier, Aufgabe soll rot unterlegt sein, wenn sie überfällig ist. Auch das kann ich machen. Ich markiere einfach hier den entsprechenden Bereich, den ich rot markiert haben will und suche mir dann aus dem Aufgabenbereich die bedingte Formatierung raus. Ups, Entschuldigung, zu viel gedickt. Die bedingte Formatierung raus. Markiere also den Bereich und sage, erstelle mir Formatierung übernehmen. Ja, ich habe also hier einen Bereich, wo ich Formatierung eingeben kann, die aufgrund bestimmter Bedingungen, die aus meinen Daten an sich kommen, angewendet werden oder nicht. Dazu bekomme ich dann einen Bedingungseditor, in dem ich die Bedingungen festlegen kann. Ich klicke hier rauf und jetzt kommt die erste Frage, okay, was ist denn die Bedingung, die hier sein soll? Fälligkeitsdatum, das wäre ja das Kriterium, ist, und dann habe ich hier Vergleichsoperatoren, na, das müsste kleiner gleich sein als das aktuelle Datum. Das wird mir schon als Wert vorgegeben. Da gibt es verschiedene vorgegebene Werte, die ich nutzen kann, aktuelles Datum oder ähnliches, aber aktuelles Datum wäre schon passend. Das ist es eigentlich schon. Klicken wir auf OK. Und jetzt muss ich noch sagen, wenn diese Bedingung zutrifft, was soll dann passieren? Wir wollen eine Formatierung machen. Jetzt kriege ich eine Anpassung für einen Assistenten für eine Formatvorlage. Und wir wollen das rot hinterlegen. Also klicken wir mal in die Kategorie Hintergrund. Background Color, rot unterlegt. Okay. Drücken auf OK. Speichern die Seite ab. Aktualisieren wir unsere Ansicht und schauen mal, wie wir jetzt gerade dastehen. Und siehe da, wir haben jetzt also alle Aufgaben drin, wir haben sie gruppiert nach den entsprechenden Sites, aus denen sie kommen, wir haben oben die Überschrift ein bisschen umgeändert und wir sehen alle Aufgaben, die überfällig sind, rot markiert.
Frage ist, wenn jetzt die ganze Zeile rot markiert war?
Da hätte ich die ganze Zeile einfach markiert.
Ich würde
einfach rüberziehen. Also wenn Sie jetzt, es ist jetzt hier so dieses Quick und Dirty. Sinnvollerweise würde ich dann natürlich an diese Spalte vorne einen CSS-Tag einfügen und den dann da einfach einpacken. Oder Sie machen einfach, markieren die ganze Zeile und wenden dann dieses Style auf die gesamte Zeile an. Ja? So. Das Einzige, was jetzt noch als letztes fehlt, wäre, es wäre doch schön, im Moment bin ich als Systemkonto angemeldet, wenn ich mich jetzt als Benutzer Jesse Merriam anmelden würde, dass ich dann eigentlich nur meine Aufgaben sehe, dass die also gleich danach gefiltert sind. Also filtern kann man so eine Liste ja relativ einfach, indem ich nämlich auch hier wieder in die Datenansicht reinklicke, auf Filtern gehe, Feldname definiere und dann wäre das eben hier, weiß ich was, der in dem Falle wäre es der zugewiesene Benutzer. Wo ist er? Zugewiesen an. Da steht der Benutzername drin. Und der ist gleich. Gut, da kriege ich hier die Benutzer ausgewiesen, die vorhanden sind. Auf die kann ich zugreifen. So, jetzt haben wir aber ein kleines Problem, was da drin steckt. Ich kann jetzt nicht einfach sagen, der aktuelle Benutzer. Doch, natürlich kann ich sagen, aktuelle Benutzer. Entschuldigung. So, und der, ich kann da aber nicht sagen gleich. Denn erinnern Sie sich daran, In der Datenansicht stand in dem Feld zugewiesen an nicht der Name des Benutzers drin, sondern stand dieser ganze String drin. Ja, und der Benutzername, da steht eben nur Jesse Merriam drin. Das heißt, ich kann, wenn ich an der Stelle gleich sage, kriege ich nie ein Ergebnis raus. Was ich machen muss, da gibt es ein entsprechend anderes Auswahlfeld, das heißt nämlich enthält. Wenn der Name enthalten ist, dann funktioniert es. Ja, das heißt, wenn in dem Feld, wo der ganze HTML-Code drin ist, der Name des angemeldeten Benutzers drin ist, dann bitte fehlt der Liste nach. Wenn ich jetzt auf OK klicke, verschwindet links die komplette Darstellung der Daten. Warum ist das so? Weil ich im SharePoint Designer die Benutzerinformation natürlich jetzt nicht, die angemeldete Benutzerinformation nicht auswerte. Also diese Ansicht kann jetzt nicht darauf zugreifen, welcher Benutzer ist hier angemeldet. Sondern in dem Falle muss ich das Ganze abspeichern und kann es dann nur auf der Live-Seite testen. Das heißt, ich speichere es ab, klicke hier auf F5 und dann verschwinden natürlich jetzt alle Aufgaben hier, weil ich bin als Systemadministrator angemeldet. Und wenn ich mich jetzt hier umanmelde und hergehe auf andere Benutzer anmelden, dann erscheinen nur noch die Aufgaben, das heißt, dann wird die Benutzerinformation ausgelesen und es erscheinen nur noch die Aufgaben vom Benutzer, die entsprechend zugewiesen sind. Und dass das auch mit anderen funktioniert, können wir uns anschauen. Dann gehen wir uns einfach nochmal als Brian Cox anmelden. Und dann sieht noch der Brian Cox. Also wenn der sich anmelden wird, sieht er nur seine eigenen Aufgaben. So, und dann... Bitte?
Wäre da auch eine Ampelfunktion möglich? 3 Tage vor Fälligkeit, alles gelb und größer gleich Fälligkeit rot.
Ja. Wenn Sie jetzt noch ein Beispiel abwarten, kriegen Sie einen Ansatz dafür. Das nächste Beispiel geht in die Richtung. Ja? Also das jetzt erstmal so quick und dirty zusammengebaut in einer Viertelstunde. Aggregation von verschiedenen Listen aus Subsites mit Formatierung, mit Filterung, mit Anpassung der Gruppierung. Und wie gesagt, das machen Sie im SharePoint Designer. Das ist jetzt fertig, die Lösung. Ja. Und das ist eine Frage, die immer wieder gestellt wird. Jetzt können Sie, da das alles, wie gesagt, die Umsetzung der Daten, die Sie aus externen Listen beziehen, die Darstellung, nur XSLT ist, können Sie natürlich, wenn Sie so ein XSLT-Stylesheet sich bauen, die verschiedensten Darstellungsformen wählen. Und eine Sache, die bisher eigentlich noch nicht gelöst ist, ist eine Frage, ich habe jetzt nicht 4 Aufgabenlisten, sondern 4 Kalenderlisten in den Subsites. Die kann ich natürlich auch, wenn die Termine, kann ich natürlich auch über diese Art und Weise aggregieren. Und wenn Sie jetzt sagen wollen, ich hätte aber gerne so eine Kalenderdarstellung, so eine Monatsdarstellung, ja, die typische Kalenderdarstellung, wie wenn Sie, also wenn wir hier so einen Kalender haben, haben wir einen gerade mal hier. Moment. Müssen wir noch einen drin haben, oder? Hier, so eine Darstellung. Und hätte jetzt gerne hier in diesen einzelnen Tagen die Termine angezeigt. Im Prinzip ist das auch machbar. Das müsste sich bloß mal jemand hinsetzen, weil das ist auch bloß ein XSL-Stylesheet, so ein Stylesheet zu nehmen und das dann so anzupassen, dass es praktisch als Vorlage für so eine Aggregation gilt. Und dann können Sie auch aus 5 verschiedenen Kalenderlisten oder mehreren Kalenderlisten, die in verschiedenen Sites liegen, eine übergeordnete Ansicht bauen, die auch eine rechte Kalenderdarstellung hat. Ist sicherlich etwas für den fortgeschrittenen Anwender. Frage? Es ist eine Möglichkeit, insbesondere sind das alles Möglichkeiten, wenn Sie nur WSS haben. Wenn Sie MOS haben, haben Sie immer noch die Zielgruppensteuerung und wenn Sie mit der arbeiten, wobei die natürlich umfangreicher aufsetzen, müssen wir die Zielgruppen eingerichtet haben und so weiter. Das geht hier eigentlich out of the box immer. Ja, es ist, also wie gesagt, ich hatte vorhin auch am Anfang ja schon gesagt, der SharePoint Designer ist ein Angebot, bestimmte Probleme einfach und schnell lösen zu können. Und Sie müssen eigentlich immer für Ihren Fall entscheiden, reicht mir das an dieser Stelle aus? Kann es mein Problem lösen? Und wenn ja, reicht es an der Stelle aus? Ist es hinsichtlich des Unternehmensumfeldes skalierbar genug, performant und so weiter? Und wenn nicht, dann muss ich halt eine andere Lösung wählen. Aber es ist eigentlich immer als Alternative mit in Betracht zu ziehen, weil, wie gesagt, es geht eben rasend schnell und ich kann gerade im Bereich von, also gerade dieses sind so die typischen Anwenderfälle. Ja? Also ich habe das so oft schon im Forum jetzt beantwortet und wenn man den Leuten sagt, ja, pass mal auf, geben SharePoint Designer, mach diese drei Sachen. Mittlerweile habe ich das ja auch als, das ist ja auch hier so ein Beispiel, was in unserem SharePoint Designer Handbuch mit drin ist. Und da habe ich, ich habe dieses ganze Beispiel als Screen-Demo komplett aufgezeichnet. Wenn ich jemand sage, geh die Screen-Demo, schau dir 25 Minuten an, dann kriege ich meistens immer wieder ein Feedback, super toll, das war genau die Lösung, die wir brauchten.
Und auch auf der CD drauf, oder?
Auf der CD ist auch komplett drauf, ja. Insofern können Sie das auch noch mal ganz in Ruhe anschauen, auch noch mit ein bisschen ausführlicherer Erklärung und so weiter und so fort. Aber das ist wirklich so für, wenn Sie fortgeschrittene Anwender haben, die irgendwelche, immer diese komischen Probleme haben, wo Sie sagen, kann ich das nicht auch machen? Kann ich eine bessere Darstellung haben, eine Zusammenfassung von Daten? Und Sie sagen, okay, da muss ich nichts programmieren, das kann ich auf die Art und Weise sofort erledigen. Ja, und das geht also wirklich sehr schön. Und ich zeige Ihnen jetzt einfach mal, ohne jetzt in die ganz tiefen einzusteigen, mal das nächste Projekt, was wir hier haben. Das war also die Visualisierung. Das nächste wäre Datenvisualisierung. Sowas hier. Und dazu schauen wir uns mal, ich springe nochmal in die andere Ansicht rüber, damit Sie wissen, worum es hier geht. Das zweite Thema, was wir jetzt also haben nach der Zusammenführung von Listen, ist die grafische Auswertung und Aufbereitung von Daten aus verschiedenen Datenquellen in Form von Balkengrafiken, KPI-Indikatoren und Virtual Earth-Darstellung. Okay, was heißt das? Ich habe ein kleines Szenario gebaut. Das ist eine Verkaufsveranstaltung, die an 5 Orten stattfindet. Es gibt dafür eine SharePoint-Liste, in der die Orte eingetragen sind. Und die, die unterwegs sind und diese Veranstaltung durchgeführt haben, erfassen diese Liste die Anzahl der Teilnehmer der Veranstaltung und die Anzahl der Käufer auf dieser Veranstaltung, die tatsächlich auch gekauft haben. Ja? Also wenn Ihnen das irgendwie eingängig ist, stellen Sie so eine Heizdeckenverkaufsveranstaltung vor, ja, oder weiß ich was, oder irgend sowas. Also die Käufer auf der Veranstaltung, die sollen erfasst werden. Und Zielaufgabe ist es, diese Daten einfach zu visualisieren und auf der Seite sofort optisch darzustellen, dass ich weiß, wie war der Erfolg dieser entsprechenden Veranstaltung. Dafür gibt es einen KPI-Indikator, der heißt, Zahlen die Veranstaltung, wenn die Anzahl der Käufer kleiner als 30% ist, dann soll ein negatives Merkmal gesetzt werden. Liegt sie zwischen 30% und 50%, ist das neutral. Mehr als 50% ist positiv. Und außerdem möchten wir noch was haben, was über insgesamt läuft. Das heißt, wenn insgesamt aus allen Veranstaltungen weniger als 50 gekauft haben, ist es eine Negativveranstaltung, ansonsten eine Positivveranstaltung. Das wären jetzt einfach die Vorgaben. Das heißt, ich muss ja bestimmte Kriterien haben, die mir vorgegeben sind, die ich jetzt umsetzen soll. Die habe ich einfach mal so angenommen. Und auch hier wieder, Datenansicht wird in der Seite hinzugefügt. Wir erstellen dann eine Balkengrafik, eine Verteilungsansicht, einen KPI-Indikator für die Verkäufer je Veranstaltung und für den KPI-Indikator für den Verkäufer sämtlicher Darstellung und die Darstellung dann, was ich auch noch machen kann, mit Virtual Earths mappen und dann praktisch so eine Grafik darstellen, die auf einer Landkarte erzeugt wird. So, und dann gucken wir uns das Ganze mal in der Umsetzung an. Wir gehen erstmal in die Ausgangsbasis. Wo bin ich jetzt hier gelandet? Entschuldigung, ich muss in meine virtuelle Maschine gehen. Hier, da bin ich ja hier drin. Das will ich ja groß machen. So. Ich warte eine Sekunde, bis das Bild wieder da ist. Ja. So, also ich habe hier meine Veranstaltungsliste. Das ist meine Ausgangsbasis. Da steht also nichts weiter drin als links die Veranstaltungsorte, rechts die Teilnehmerzahlen und dahinter die Käuferzahlen. Das ist die Ausgangsliste und die einzelnen Umsetzungen sehen jetzt wie folgt aus. Das erste wäre also eine Auswertung, dass ich jetzt für jeden Veranstaltungsort so eine Balkengrafik baue, die mir anzeigt, je mehr Teilnehmer sind, desto größer wird der Balken und und dann beide noch farblich gekennzeichnet. Das heißt, die grünen sind die Käufer und die roten sind die Teilnehmer. Und wie wird das umgesetzt? Dazu schauen wir mal in die entsprechende Darstellung rein. Wie gesagt, ich mache das jetzt nicht so detailliert durch, weil das können Sie zum einen können Sie es auf der CD sich anschauen, beziehungsweise es gibt die Website, da liegen die Screen-Demos auch, da können Sie sich die nochmal ganz in Ruhe anschauen, wie das aufgebaut ist. Insofern will ich Ihnen bloß die Konzepte zeigen, was man damit machen kann. Also, wir öffnen dann mal diese Liste Auswertung 1. Das ist meine Ansicht, die ich hier gebaut habe. Und hier gehe ich auch her, dass ich hier praktisch eine Datenansicht eingebaut habe, so wie ich es eben auch gesehen habe. Ich nehme die Datenquelle und das ist hier meine Veranstaltungsliste. Das ist meine entsprechende Datenquelle, wo ja alle Daten drinstehen. Die nehme ich als Ausgangsbasis. wähle mir wieder die Daten aus, nämlich den Veranstaltungsort, die Teilnehmerzahlen, die Käuferzahlen und ziehe sie in die Datenansicht rein. Damit habe ich die Daten dann erstmal drin. Dann baue ich mir ein zusätzliches Feld ein und hier habe ich dann einen kleinen Trick benutzt. Und zwar, wenn wir uns das ein bisschen genauer anschauen, dann sehen Sie hier eine Tabelle. Und ich mache mal einen ganz einfachen Trick. Ich nehme eine Tabelle mit einer bestimmten Hintergrundfarbe, in diesem Falle grün, und skaliere die Tabelle einfach in der Breite anhand des Kriteriums, was ich hier auswerten will, nämlich der Käuferanzahl. Und die Käuferanzahl steht mir hier zur Verfügung über mein XSL, was wir vorhin gesehen haben. Ich gehe da wieder in den XPath-Editor mit rein, kann mir das anzeigen lassen, multipliziere das mit 2, damit die Zahlenwerte ein bisschen breiter werden. Und damit wird eine Tabelle gebaut, die 12 mal 2 Pixel breit ist, also 24 Pixel breit ist. Und für den nächsten wird eine Tabelle gebaut, die einen grünen Hintergrund hat und 2 mal 30 Pixel breit ist. Und damit kriege ich genau die Skalierung her, die ich haben will, die Visualisierung. Das mache ich einfach hier in diesem Baustein, das sieht ein bisschen komplexer aus. Und damit habe ich hier schon die Visualisierung dargestellt. Fertig. Eine Variante, um sowas zu bauen. Die zweite Möglichkeit, habe ich hier Beispiel 2 gemacht, ist, ich benutze Bilder, Grafiken. Ich habe mir hier in die Seite so einmal ein Pixel-Grafiken hochgeladen. Grafiken, die nur einmal ein Pixel groß sind, die aber dann grün beziehungsweise rot eingefärbt sind. Und jetzt nehme ich hier einfach die Grafik rein und dann sehen wir uns hier mal diesen Screen an. Und dann sehen Sie einfach hier, dann generiere ich einfach an der Stelle im XSL ein Bild HTML. Das ist Basis HTML ist das. Da steht IMG alt, SRC und da wird die Grafik gesucht, die liegt also im Image drin. Jetzt kommt nur die Frage, wie groß soll die Grafik sein? Und genau da, wo die Breite der Grafik steht, wird eine Berechnung durchgeführt. Denn ich habe ja hier alles auf einen gleichen Betrag normiert, das war so eine Vorgabe, ich möchte so eine Verteilungsansicht haben, dann fange ich da oben an zu rechnen. Kauf geteilt durch Anzahl der Teilnehmer ist die Zahl der Käufer, die prozentuale Zahl der Käufer, mal 100 genommen und dann noch gerundet, damit es ein schön glatter Wert wird. Und darunter rot Teilnehmer minus Kauf, das sind also die Nichtkäufer geteilt durch Teilnehmer, gibt den Prozentsatz. Mit der roten Grafik verknüpft, gibt genau diese Balkengrafik, die Verteilungsgrafik. Habe ich es auch drin. Wenn jetzt jemand in seinem Browser Grafiken abgeschaltet hat, dann sieht er es nicht. Deshalb ist die Tabelle besser. Da muss man sich entscheiden, was man machen will. Aber zwei verschiedene Möglichkeiten, um solche Visualisierung zu machen. Ja? Und wie gesagt, da oben hilft mir natürlich auch wieder komplett der XPath-Editor. Denn wenn ich hier oben reingehe, dann kommt hier wieder der XPath-Ausdruckseditor. Ja, und dann kann ich hier, und dann sehen Sie hier oben schon, auf. Ja, und dann sehen wir gleich die Ergebnisse, kann ich gleich überwachen. Also mit anderen Worten, wir können es ja mal rückwärts machen, wenn ich hier das Rundung rausnehme, dann sehen Sie da unten die tatsächlichen Werte, die bei der Berechnung rauskommen. Ne? Kauf, Anzahl der Käufer durch Teilnehmer. Und wenn ich die 100 rausnehme, dann haben wir auch keine Prozentzahlen, sondern nur die 0,1%-Zahlen. Und so kann ich mir sukzessive aus dem Wert, der mir die Verteilung angibt, dann durch Multiplikation und Rundung einen richtig schönen Wert bauen, der dann für die HTML-Darstellung funktioniert. Also wie gesagt, das ist wie ein Lego-Baukasten. Ne? Einzelne Bausteine zusammenfügen und das kann man jetzt eben, wie gesagt, beliebig komplex noch gestalten. Ja, und damit habe ich auch schon wieder die einfache Visualisierung jetzt mal in der Grafik dargestellt, die so eine Verteilung angibt. Gehen wir mal zurück und schauen uns mal im Browser an. Diese Verteilung, ne? Sieht man auch schön offen, da hat man natürlich gleich auch einen Blick und sieht sofort, okay, Veranstaltung 2 war die optimale Veranstaltung, da waren prozentual die besten und hier Veranstaltung 1 war die schlechteste, weil da war die schlechteste Verteilung. Sehe ich da sofort auf einen Blick über die Visualisierung. So, der nächste Schritt, den ich auch noch machen kann, das geht dann in die Richtung von Ihrer Frage. Ich hätte gerne eine Auswertung mit dem KPI-Indikator und dann sieht das so aus. Und hier arbeite ich und da haben wir dann wieder die Werte, rot, grün und orange für die entsprechenden Kriterien. Wir hatten ja gesagt, wenn zwischen 30, kleiner 30% rot, größer zwischen 30 und 50% gelb und darüber grün und bei total 50% als Wattklippe. Wie macht man das? Nun, das macht man über bedingte Formatierung. Auch hier habe ich mir wieder KPI Bad, KPI Fair und KPI Org. Das sind meine Grafiken. Das sind einfach diese entsprechenden Kugeln. Rot, gelb und grün. Und in meiner Auswertung 3 baue ich mir wieder eine Datenansicht. Immer das gleiche Prinzip. Nur, dass Sie an der Stelle, wo die Grafiken hier vorhinterlegt sind, da sehen Sie, schauen wir um die Codeansicht rein, da kommt hier ein sogenannter, heißt es hier XSL-IF-Test. Und das heißt eigentlich im Prinzip immer, können wir auf der rechten Seite einblenden, jemand eine Idee, was das ist? Das bedingte Formatierung. Ich packe nämlich an die Stelle eigentlich alle drei Grafiken nebeneinander und sage dann, wenn eins der Kriterien zutrifft, zeige dann bitte nur in dieser Zeile die passende Grafik dazu an. Also das, da steht nämlich da oben, wenn größer 50%, zeige die grüne Grafik an. Wenn zwischen 30 und 50%, zeige die orange Grafik an. Wenn kleiner als 30%, zeige die rote Grafik an. Die drei Punkte packe ich ineinander und dadurch, dass die Liste ja automatisch aufgebaut wird, wird dann jeweils der passende Baustein dazugefügt. Damit habe ich es. Und dann ganz hier unten ist noch eine Zusammenfassung, wo ich dann über alle drüber gehe und dann aggregiere und sage, zähl mir bitte mal alle zusammen. Und auch das kann ich mit XSLT machen. Man sieht die Abfrage hier ein bisschen komplexer aus. Hier ist der Query-Response und habe dann die Gesamtwerte. Und damit kann ich mir auch einen einfachen kleinen Ampelindikator bauen, der mir solche Sachen dann auswertet. Und das mache ich mir alles, wie gesagt, hier mit dem SharePoint Designer ohne größere Aufwände. Ja, und damit haben wir eigentlich an dieser Stelle, und ich gucke mal, ob jetzt, aber ich vermute mal, das wird jetzt nicht funktionieren. Im Prinzip gibt es noch eine dritte Auswertung, die allerdings jetzt leider nicht funktioniert, weil ich aus meiner virtuellen Maschine nicht ins Netz komme. Aber im Prinzip sehen Sie hier die Deutschlandkarte aus Virtual Earth herausgepackt. Und Sie sehen für jeden der Standorte einen roten, gelben oder grünen Punkt, je nachdem wie die Veranstaltung gelaufen ist, auf der Karte abgebildet. Aber ich komme leider aus meiner virtuellen Maschine hier nicht vernünftig ins Netz raus, weil das ist eine Sache, die natürlich live gezogen wird. Wenn ich mit Virtual Earth verbinde, muss ich mir den Laden live ziehen und irgendwie macht meine virtuelle Maschine hier heute nicht mit. Aber ich zeige Ihnen mal, was dann, dass das jetzt schon auch, sagen wir mal, eine erweiterte Darstellung ist, Umsetzung, weil da wird es dann etwas komplizierter, weil an der Stelle, sehen Sie dann, da muss ich dann hier schon mit JavaScript arbeiten, was ich einbinde. Die Informationen selber, was ich da alles machen muss, das kriege ich eigentlich aus dem SDK von Virtual Earth raus. Denn im SDK von Virtual Earth steht drin, wie ich eine Map in eine Seite, in eine HTML-Seite einbinde, was ich dazu einbinden muss, und wie ich so einen Pin, also so eine Kugel, an einem bestimmten Platz setze. Da steht das drin, wie man das machen kann. Und was ich eigentlich hier mache, ich packe mir diese leere HTML-Seite hier rein und überall da, wo steht, dass ich dynamische Parameter habe, ziehe ich mir die Daten dann hier aus @Latitude, @Longitude, @Kaufziger, immer aus meinen Datenquellen raus über den XPath-Editor. Also wie wir es eben mit den Grafiken und Ähnlichem gemacht haben, wo ich mir aus der die dynamischen Werte über die Datenquellen hier in meine Site reingezogen habe, kann ich das hier auch machen. Ja? Also auf der CD ist es, glaube ich, mit drauf, dass Sie da wunderbar nochmal sehen, wie die virtuelle Darstellung ist. Also auch das kann ich machen, wobei das eben um einiges aufwendiger ist. Also das, da muss man dann auch wirklich schon in den Code reingucken und das ist dann nicht mehr ganz so nur mit Assistenten zu machen. Aber geht, wie gesagt, auch. Ja, und das war also mal ein Überblick über den zweiten Punkt. Das waren nämlich jetzt unsere das war unsere Datenvisualisierung. So, jetzt muss ich mal rübergehen. Also, das waren zwei große Dinge, die ich Ihnen gezeigt habe, was ein SharePoint Designer machen kann. Das war einmal das Zusammenführen von Listen mit den Datenquellen. Und das zweite war jetzt die Visualisierung von Daten. Und wie gesagt, für Sie, wenn Sie das nutzen wollen, geht es einfach mal darum, dieses Handwerkzeug zu lernen, wissen, wie das funktioniert. Wie gesagt, dazu ist das Handbuch gemacht, weil da sind diese Beispiele ganz ausführlich erklärt mit kompletten Anleitungen und mit Screencast drüber. Aber wie gesagt, Sie können sich das auch nur als Screencast anschauen. Im Netz gibt es auch diverse Anleitungen. Einfach mal dieses Handwerkzeug erlernen und dann kommt einfach so der Appetit beim Essen. Sie merken dann sehr schnell, was Sie dann machen können. Sie haben dann bestimmt Ihre eigenen Ideen, wie Sie es umsetzen können. Und ein Beispiel, was ich gemacht habe, um das umzusetzen, war für die SharePoint-Konferenz. Das will ich Ihnen einfach auch nochmal zeigen, was man dann noch machen kann. Meine Idee war, über die SharePoint-Konferenz zu gehen. Oder fangen wir mal anders an. Ich habe einen Dienst gefunden im Internet. Das macht es vielleicht ein bisschen einfacher. Der nennt sich Quick. Ups. Das ist ein freier Dienst im Internet, noch so in einer Beta-Phase. Und Ziel und Zweck dieses Dienstes ist es, direkt von einem Handy aus live Video streamen zu können. Ja? Das heißt, wenn ich mich jetzt hier mit meinem, das ist jetzt irgendjemand, ich bin auf der Startseite von denen, da ist irgendjemand jetzt drauf und ich kann mich jetzt hier hoffentlich übers Netz einbuchen. Sekunde, das geht einfach über UMTS. Und wir wählen uns hier ein. Klicken mal auf Stream. Wollen wir jetzt funktionieren, Glück haben, sollte eigentlich normalerweise sich die Startseite ändern. Ah, wir haben hier keine richtig schnelle Internetverbindung. Da muss ich mal das Problem. Müssen wir mal eine Sekunde warten, aber es wird dann irgendwann vermutlich gleich. Ich habe nämlich hier keinen GPS-Empfang, keinen UMTS-Empfang, sondern nur normal. Warten wir noch eine Sekunde. Soll ich nochmal aktualisieren? Na, zumindest der Name ist schon da. Zumindest das Fenster ist schon da. Also, da kommt jetzt bin ich schon wieder rausgefallen. Ja, bin ich wieder rausgefallen, weil der Arne wieder dran ist. Also im Prinzip haben sie es kurz hingemacht, gleich nochmal. Im Prinzip kann ich damit also auf die Kamera drücken und sofort streamen. Und die Idee war, auf der SharePoint-Konferenz rumzugehen zu Partnern und zu sagen, was bieten Sie denn an? Machen ein kurzes Interview und der speichert das alles. Er macht es nicht nur live, sondern er speichert es auch gleich in den Quick hier ab. Und wenn ich dann in meinem Account hier drin bin, den ich hier habe, dann sehen Sie da diverse, ich habe ja gestern auch hier ein bisschen aufgenommen schon, diverse Darstellungen. Und das ist dann mein Account. Internetverbindung etwas lang. So, und da sehen Sie auch das Live-Video, was jetzt hier hochgeladen, was hier oben ist, ne? Und von gestern Abend haben wir auch so ein bisschen aufgenommen. Ne? Also wenn Sie nochmal sehen wollen, damit können Sie auch mal vielleicht gleich nochmal gucken, wie so die Qualität ist. Und dann kommen wir dazu, wie das Ganze mit SharePoint zu tun hat, was wir damit machen können. Das ist gestern der Kennedy-Gorilla, das haben wir gestern mitgemacht, ne? Wer hatte noch die Figur gemacht, also mit dabei?
Nein, habe ich nicht, ich bin wieder ganz genau erklärt.
Okay, also was ich damit machen kann, die Technik ist folgende, ich kann wieder mit der Kamera rumgehen, ich kann es aufzeichnen, je nachdem, was für eine Verbindung ich habe, ist die Qualität mehr oder minder auf diese Art und Weise beschränkt, aber ich habe das. So, jetzt war meine Idee, das wäre doch super toll, wenn ich da rumgehe und Interviews mache, wenn das auch alles in der SharePoint-Seite auftauchen würde. Ja, und das Vorteil ist, was diese Seite stellt mir hier einen Feed zur Verfügung mit meinen Quicks, einen RSS-Feed zur Verfügung, in dem, wo ist denn der hier drauf? Das Video wieder rausgehen. In dem automatisch alle Feeds, bereitgestellten Daten sofort zur Verfügung gestellt werden. Das machen ja Seiten mittlerweile, dass sie so RSS-Feeds im Standard-XML-Format zur Verfügung stellen, wo alle Videos immer sofort, wenn sie gestreamt sind, zum Abruf bereitstehen. Ne, die Frage ist ja, wenn ich jetzt so hier eine Aufnahme mache, wie kriege ich diese Aufnahme, die jetzt auf einer völlig anderen Webseite ist, in meine SharePoint-Seite rein? Und die Seite, die ich dafür eingerichtet habe, das ist natürlich die hier, die SharePoint-Live-Site. Und ich habe gesagt, es wäre doch viel schöner, wenn das in so einem Umfeld laufen würde, wo man das dann hier alles auf einer Seite sehen wird. Und wenn ich hier auf Live gehe, dass das Ganze dann hier in einer SharePoint-Seite auftaucht. Ja? So, jetzt ist die Frage, wie schaffe ich, dass hier an dieser Stelle genau dieses Video erscheint, obwohl das jetzt eine ganze SharePoint-Seite ist. Und hier haben wir nochmal das Thema Customizing von Windows SharePoint Service. Das ist nämlich eine Windows SharePoint Service, die ich ein bisschen angepasst habe. Und zwar mit gar nicht so viel Aufwand. Da können wir gleich nochmal kurz durchgehen und das hier einfach mal sehen. Wie kriege ich jetzt einfach, dass das jetzt hier reinkommt? Und wie gesagt, der hilfreiche Mechanismus dahinter ist, dass ich von dem Quick wie gesagt, diesen RSS-Feed geliefert bekommen. Und wenn Sie sich ganz kurz mal erinnern, RSS-Feed, hatte doch vorhin gesagt, das kann ich als Datenquelle nutzen im SharePoint. Ja? Und wenn ich diesen Feed hier oben nehme und in meine SharePoint-Site gehe, und ich habe jetzt mal diese Live-Site geöffnet und hier raufklicke, und ich hoffe, dass ich jetzt hier auch ran sein kann, und da auf Daten anzeigen klicke, dann bekomme ich per RSS-Feed als Datenquelle angeliefert sämtliche Videos, die ich sofort hochgeladen habe. Und zwar in dem Moment, wo ich sie streame, ist das Video schon da. Und da weiß ich genau, wo die Videoadresse liegt, auf die kann ich zugreifen. Da die mir als Datenquelle jetzt hier in meinem SharePoint Designer zur Verfügung steht, kann ich sie einfach als Datenquelle nehmen und hier drüben in einen Player reinfahren. Das ist ein normales Flash-Video. Dann baue ich mir einfach hier unten ein Flash-Video ein. An dieser Stelle, da ist der Player drin. Und der holt sich dann hier über ein bisschen Anpassung aus dem RSS-Feed die URL, wo der Stream liegt, den er hier darstellen soll. Das ist auch nicht riesen Raketenwissenschaft, denn jeder dieser Quick-Seiten stellt sowieso den kompletten Embed-Code zur Verfügung. Das kann ich mir einfach per Cut und Paste machen, das macht YouTube auch oder was immer Sie da einbinden wollen. Und ich muss dann eben bloß an der Stelle gucken, wo ist da die URL hardcodiert, und die ersetze ich über die Datenansicht einfach über den Wert, der aus meiner Datenquelle kommt. Und damit kann ich jeden beliebigen Datenstream dort einpacken. So, und das sollte dann eigentlich, wenn wir es jetzt nochmal vielleicht, ich gucke mal, ob ich das jetzt nochmal hinkriege mit dem Stream. Gucken wir mal, jetzt hier ist eigentlich doch 3G-Empfang. Eigentlich ist hier 3G-Empfang. Wenn ich jetzt hier raufgehe, ja, trotzdem wieder eine Verzögerung hier. Das dauert also ein bisschen. Und wenn ich mal, ich kann jetzt nicht so direkt zeigen, aber Sie sehen hier oben, da sehe ich jetzt, wie viel übertragen worden ist, welche Verzögerungszeit hat, der Speicher oder dazwischen. Muss einen Moment warten, wenn er dann die Daten übertragen hat, dann wird das da auch anzeigen. Ja, somit kann ich das also praktisch direkt an meine SharePoint-Zeit einbinden. Beliebige Mediadaten, indem ich mir einfach aus dem Player nehme und die Technik dahinter steht, ist die Datenansicht, die einfach die Datenquelle RSS-Feed nimmt, in dem die Informationen drinstehen, und sie über die gleiche Technik, wie wir eine Liste eingebunden haben, einfach mal hier mit in die Seite integriert und einbaut. Also leider habe ich hier nicht die optimale Geschwindigkeit. Und was man dann auch noch machen kann mit der Darstellung, ich habe ja da schon diverse Videos drauf. Und wenn ich da mal raufgehe, dann schauen Sie sich mal an, was hier dargestellt wird. Der Stream liefert mir 40 Videos zurück. Und zwar die letzten 40, die ich gemacht habe. Und das ist auch eine Datenansicht im SharePoint, nur mit einer anderen XSL-Transformation, die nämlich heißt, bau mir bitte eine 5x4 Tabelle auf. Das ist ein Table-Tag mit einer entsprechenden Formel drin und setzt an diese einzelnen Stellen immer wieder nur den neuen Player rein. Auch nur eine andere XSL-Transformation. Das sieht in Form, im Prinzip sieht das auch schon so aus wie eine Kalenderansicht. Macht auch nichts weiter, dass die 5x4 das entsprechend auch rein. Auch nur ein XSL-Style-Sheet genommen, was jetzt ein bisschen angepasst ist. Das habe ich mir aus dem Internet gezogen. Habe ich auch nicht selber gebaut, sondern da hat jemand mal ein Style-Sheet gebaut. N mal M-Tabelle über XSL realisieren. Dann guckt man sich den Code mal an, wie wird das aufgebaut. Ist ein bisschen Fummelarbeit zugegebenermaßen, wenn man nicht so ganz fit ist. Aber Sie sehen, es klappt. Ja, mit dem SharePoint Designer unterstützt mich da auch wieder. Mit meinem XPath-Editor kann ich mal gucken, passt der Code. Und damit habe ich hier sämtliche Videos auf der Seite drauf und kann sie mir entsprechend anzeigen. Das geht hier, glaube ich, habe ich das eigentlich hier gemacht? Wenn Sie jetzt mal hier reingucken. Wow. Ja. Mit zum Einfachen. Auch ein Skript, was ich noch im Internet gefunden habe, was dann so qua Ajax-mäßig hier ein Fenster einfach nochmal aufzoomt, ein Layer drüber packt und dann den Player darum anfährt. Nur ein kleines Miniskript, 5 Zeilen. Da stehen auch bloß ein paar Parameter drin. Einfach in die Site mal mit eingebaut und mit dem SharePoint Designer ein bisschen angepasst. Kann man auch einbauen. Klack. Und schon sieht das Ganze ziemlich cool, ziemlich flächig aus. Ist trotzdem einfach nur völlig banales Windows SharePoint Service 3.0 Teamsite. Und nur einfach mal ein paar Ideen, die man hat, zusammen. Und das ist einfach mal so für Sie als Anregung, was man dann einfach mit solchen Datenansichten machen kann. Das ist also wirklich ein sehr mächtiges Werkzeug, um die unterschiedlichsten Daten in SharePoint reinzubekommen, darzustellen, zu visualisieren und aufzubereiten. So, und dann vielleicht, ich bin jetzt, wie gesagt, sehr kurz durch diese Veranstaltung, durch diese Präsentation durchgegangen. Deshalb mache ich hier mal nur die wesentlichen Folien raus. Lassen Sie mich mal gucken. Also das war nochmal das Quick. Achso, was noch hinzukommt, was übrigens bei den Quick auch noch ganz toll ist, da gibt es hier diesen Chat. Das heißt, wenn jemand online auf der Webseite ist, kann der direkt hier was eintragen. Es erscheint dann sofort auf meinem kleinen Handy-Display. Und ich habe von dem nochmal einen interaktiven Rückkanal und kann darauf antworten. Also hat dieses Ding auch noch mit dran. Also schon ziemlich, ziemlich innovative Lösung. Das Webdesign für meine Seite, das habe ich mir von einer Seite geholt, die nennt sich openwebdesign.org. Ja, denn das ist dieses Design hier mit dem entsprechenden schwarzen Hintergrund und so weiter. Das ist zwar kein reines SharePoint-Design, sondern das ist ein ganz normales Webdesign, aber das kann man auch nehmen, um dann nachher seine Datenquellen mit reinzubinden. Habe ich eine Anregung gefunden, ja, wo ich ja das herbekomme. Was haben wir noch gemacht? Das horizontale Menü, was da oben, was Sie in der Seite sehen, dass sich auch so mit den Farben sich unterscheidet, habe ich auch auf Dynamic, wie heißt das Ding? Dynamic Drive. Da gibt es diverse solcher CSS-Menüs. Wenn Sie so ein Menü einbinden und diese Menüfirmen werden aus einer SharePoint-Liste getrieben, da steht eine SharePoint-Liste hin, auch mit der Datenansicht, sich der Bus dieses SharePoint, dieses Style-Sheet nimmt, um die Daten darzustellen. Dynamic Drive. Wieder ist aber eine Unterlage mit dabei. So, okay, manchmal braucht es nicht viel. Das war die MacGyver-Lösung. Ne? Das heißt, man kann mit der Datensicht nämlich alles machen, aber was ich Ihnen gerne zeigen will, ist die Bausteine, die hier nochmal drin sind. Also, was ich brauche, um so eine Lösung umzusetzen, das war eigentlich im einfachsten Fall, ich habe beim Hoster eine Webseite, eine WSS-Seite, mehr brauche ich dazu nicht. Mein SharePoint-Designer zur Anpassung, die Datenansichten aus dem RSS-Feed. Ich habe mir so ein paar Tools geholt, Style-Sheets und das Design aus ein paar Open-Source-Geschichten. Quick.com, kostenloses Video-Streaming. Soapbox als Media-Plattform. Achso, da habe ich noch ein paar fertige Videos hochgeladen und das eingebunden. Dann, was ich natürlich brauche, ist ein entsprechendes Handy, was von denen unterstützt wird. Da wird ein Client draufgeladen von Quick. Und das unterstützt also im Moment nur Symbian Nokia-Handys. Aber es ist nur eine Frage der Zeit, bis es auch für Windows Mobile rauskommt. Und was ich natürlich brauche, ist ein Internetzugang. Also entweder WLAN oder UMTS. Also das funktioniert. Die Qualität ist wirklich gut, wenn Sie es über WLAN machen. Über UMTS muss man mal gucken. Wie gesagt, hier, wenn nur Edge da ist, dann ist es ein bisschen an der Kante. Aber ja. Und dann, das wollte ich mal sagen, wie gesagt, Menücode, da sind so ein paar Beispiele drin, was ich da einfach genutzt habe, in die Integration. Hier nochmal ein kurzer Blick auf meine Menüleiste da oben, das ist einfach nur eine SharePoint-Liste, wo ich meine einzelnen Seiten hinterlegt habe, die ich als Menü eingebunden habe und die ich dann oben einfach als Daten-View mache. Die ganze Webseiten-Menü-Darstellung mache ich über eine SharePoint-Liste. Und das ist und auf einer Webseite muss ich auch keine Rücksicht auf irgendwelche SharePoint-Funktionalitäten nutzen, keine Rücksicht nehmen, genau, sondern ich möchte eine Website haben, die echt nicht nach SharePoint aussieht, sondern die eben eine völlig andere Darstellung. Kann ich darüber komplett machen. So, das Videoarchiv kann ich auch noch gleich zeigen. Das ist die Live-Seite. Ja, und der Aufwand ungefähr, wie gesagt, das Tollste an der ganzen Sache ist meistens das Mobiltelefon. Wenn Sie es nicht haben, wenn Sie es eh schon haben, dann fällt das auch noch weg. Ansonsten eine Flatrate UMTS kostet bei der T-Mobile mittlerweile 25 Euro. Wenn Sie einen Hoster haben, 50 Euro für ein monatliches Hosting davon. Und die Umsetzung des Ganzen, wenn Sie mit fit sind, dauert einen Tag. Dann können Sie eine Seite mit dem SharePoint Designer zusammenbauen. Also müssen Sie ein bisschen, müssen Sie das Werkzeug beherrschen. Ja? Also wenn Sie jetzt von null anfangen oder mit ganz, dann dauert es sicherlich ein bisschen länger. Man muss erstmal so ein Gefühl dafür kriegen. Aber wie gesagt, das ist ein Tool, mit dem man wirklich mal rangehen kann. Sie werden dafür, wie gesagt, auch Nüsse daneben stellen. Das stürzt öfter mal ab und Sie haben dann, möchten dann gerne mal in die Tischkante beißen, weil Sie fluchen und sagen, warum geht das nicht? Aber Sie sehen, man kommt, wenn man hartnäckig dranbleibt, also nicht zu hartnäckig, aber wenn man dranbleibt, man kommt zu tollen Ergebnissen und kann damit richtig nette Sachen machen, die eben keine Programmieraufwand befinden, da muss kein Code deployed werden und es geht wirklich in einer einfachen Art und Weise, das umzusetzen. So, ja, damit bin ich, wie gesagt, mal durch, um Ihnen einfach so ein paar Anregungen zu geben, was man mit dem SharePoint Designer und Datenansichten machen kann. Wie gesagt, ein wirklich spannendes Tool. Also ich muss wirklich sagen, es macht sogar richtig Spaß damit dann zu arbeiten, wenn man plötzlich in die Lage versetzt wird, so Dinge umzusetzen, wo man sonst immer sagen würde, ich würde es gerne machen, aber ich brauche dafür einen Programmierer. Und wenn ich selber kein Programmierer bin und es nicht kann, dann habe ich hier ein Werkzeug, was mir in diesem Umfeld, was ich Ihnen so ein bisschen als Anregung gegeben habe, zeigt. Wie gesagt, im Handbuch für den SharePoint Designer sind diese ganzen Beispiele nochmal ausführlich beschrieben, allerdings nicht das mit dem Quick, das ist jetzt nur separat, da mache ich nochmal einen extra Screencast damit. Aber wie gesagt, wenn Sie das Prinzip einmal verstanden haben und sich dann selber mal so die Ideen aufbauen, achso, ich kann jetzt, vielleicht kann man nochmal 2 Minuten geben Sie mir noch. Also hier oben sehen Sie, da ist diese Variation. Ich habe zum Beispiel auch hier meinen Podcast eingebunden. Auch ganz einfach, gibt so einen Standard-Flash-Player. Den werden Sie auf vielen Seiten schon mal gefunden haben, wenn Sie flashen. Mein Podcast liefert ja auch ein RSS-Feed, das ist ja der Standardfunktion eines Podcasts. Da ist ein Flash-Player drin. Und wenn ich dann auf die, darauf klicke und den Ton mal wieder einschalte.
89 vom 14.03.2008.
Ja, und dann ist das Ding dran. Spielt er direkt aus der Seite ab, wird auch nur dynamisch generiert, indem er hier ein RSS-Feed ausliest, dann ein bisschen Blabla drüber macht, ein bisschen Design und einen fertigen Flash-Player einbindet und den die URL für die MP3-Datei, die abgespielt wird, wird eben dynamisch über die Datenansicht generiert. Überhaupt kein großes Problem. Oder wenn Sie auf die Screencast gehen, da sind dann zum Beispiel die Screencast hier drin, Aufgaben zusammenfassen. Das habe ich auf Soapbox mal abgelegt und da ist dann das Demo, was ich Ihnen hier gerade gezeigt habe, die läuft dann eben hier im Soapbox-Player ab. Oder hier haben wir, glaube ich, noch was aus YouTube drin oder aus Empfer. Verschiedene Player eingebunden. Also das ist, wie gesagt, wenn man das einmal verstanden hat, wie das funktioniert, dass ich eben einen Embedded-Tag habe und einfach nur die URL dynamisch über eine Datenansicht austauschen muss, dann komme ich damit ohne weiteres zurecht. Dann danke ich für Ihre Aufmerksamkeit. Kurze Kaffeepause bis um 11 und dann geht's weiter mit dem Fabian. Danke.
Das war der SharePoint-Podcast. Das auditive Update für die engagierten SharePoint-Anwender. Shownotes auf www.sharepointpodcast.de. Feedback an sharepointpodcast@gmail.com. Eine Produktion von Michael Grett.